Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters, zur neuesten Episode der Teutonicons, genau genommen zur 44. Episode. Ich habe heute mal wieder vorher nachgeguckt. Und unser heutiges Thema war ein Vorschlag von unserem lieben Jess, der heute auch dabei ist natürlich. Hallo Jess.
Hallo.
Und ja, wir werden gemeinsam mit Magmatron, der natürlich auch da ist.
Hallo zusammen.
Hallo. Werden wir zusammen besprechen, was ist denn das 1x1 für Transformers-Sammler, gerade hier in Deutschland, also Fachbegriffe, Quellen, worauf man achten sollte, was so in der typischen eBay-Kleinanzeigenbeschreibung drinsteht oder vielleicht auch nicht. Und ja, alle solche Sachen, darüber wollen wir heute mal reden. Und ja, vorher gibt's natürlich wieder ein paar News, eigentlich dafür, dass wir jetzt 3 Wochen Pause hatten. Gar nicht mal so viele, aber ein bisschen was hat sich schon angesammelt. Und ja, Jess, würde ich sagen, leg einfach mal los.
Okay, dann haben wir neue Transformers Earthwise Artworks Bilder, also von den Verpackungen. Und ja, sie sehen auch recht gut aus. Sie haben sogar ein Gimmick wahrscheinlich am Rücken oder auf der anderen Seite, wahrscheinlich die linke Seite der Verpackung, kann man mit so einem roten Plastik verschlüsselte Nachrichten herausziehen. Die Verpackung an sich sieht auch cool aus, also wir sehen wohlgemerkt nur die linke und die wahrscheinlich rechte Seite davon, und ja, also die Artwork selbst sieht sehr, sehr schön aus, kann ich nichts dazu sagen. Und es sind ein paar Spoiler schon dazu, kann man sagen. Man sieht den Quintesson Judge, man sieht die War for Cybertron Siege Figuren noch ein paar dabei, wahrscheinlich wie den Hound, oder es kann auch sein, dass da schon Hound Earthwise ist. Sideswipe ist noch dazu, wo man jetzt noch fragen kann, ob das Earthwise, Sideswipe ist oder Siege.
Also er sieht sehr nach Siege aus, würde ich sagen. Mhm. Und der Hound auch. Das ist jetzt die große Frage, was haben diese Charaktere zu bedeuten, die alle zu sehen sind? Weil wir sehen die Ark, quasi zweimal die Ark, einmal wie sie gerade auf die Erde stürzt und einmal wie sie gerade noch von dem Decepticon-Schiff beschossen wird.
Mhm.
Ja. Und ja, einige der Leaks und wurden ja quasi jetzt hier sozusagen bestätigt mit dem Quintesson Judge Hyde, der doch sehr prominent hier zu sehen ist. Mhm. Und auch dem Double Dealer, der jetzt nicht so gut zu erkennen ist hier, aber der hier an so einem Monitor sitzt, aber doch man erkennen kann, also der Leader Class Double Dealer ist wohl jetzt, könnte man sagen, auch bestätigt. Die RC war, glaube ich, auch gelistet gewesen.
Genau.
Sehen wir auch ein Bild. Wir sehen ja auch nochmal Shockwave, wo ich auch überlege, einen neuen Shockwave kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich meine, was will man da jetzt noch großartig anders machen? Aber vielleicht, weiß ich, kommt der nochmal irgendwie als Special Edition oder sowas raus.
Der bastelt ja da an irgendwas rum. Vielleicht ist das wieder so Shockwave's Lab, nochmal irgendwas.
Ja, stimmt, sowas könnten sie machen.
Sowas in der Richtung, wieder für die San Diego Comic-Con oder sowas.
Ja, stimmt, dann kommt der anstatt nicht mit seinen normalen Zusatzteilen, sondern mit so einem kleinen Mini-Dabor oder so. Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Wir sehen auch noch Trailbreaker, der verdächtig stark nach seiner Full-Length 30-Version aussieht. Also hab doch das Gefühl, dass der Designer da irgendwie das falsche Artwork bekommen hat, die falsche Vorlage bekommen hat. Ja, Wheeljack war ja bekannt.
Auch ein Bumblebee sieht man sehr klein gedruckt.
Genau, an der Seite, der flüchtet gerade, und der hinter Bumblebee steht, der ist sehr klein, kaum zu erkennen, aber ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Jazz, oder? Oder bilde ich mir das nur ein?
Ich dachte, er sieht ein bisschen aus wie Blur, aber...
Ja, weiß man nicht genau. Ja, Ja, ich wollte noch sagen, oben links sehen wir noch einen Megatron, bei dem ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen könnte, ob das jetzt der Siege ist oder ein neuerer. Also es ist ein klassischer grauer G1 Megatron. Und ganz klein im Hintergrund der Unicron, der ja recht bekannt ist, dass er kommt. Und natürlich Optimus, weil Optimus muss überall draus sein. Ja.
Und auf der einen Seite sieht man ja noch so den Galvatron dann. Also ist wahrscheinlich schon angedeutet. Ich meine, klar, wir haben einen Megatron, wir haben Unicron, das ergibt zusammen einen Galvatron, vermutlich. Insofern eine neue Galvatron-Figur nach der ja doch eher durchwachsenen Titans Return-Version.
Ja,
aber
sehr gerne.
Die Frage, ob noch in dieser Serie oder quasi schon dann in der dritten, die ja dann, ich sag mal, zeitgleich mit dem Erscheinen von von War for Cybertron Unicron rauskommen wird, vermutlich. Hm. Aber ja, können wir uns überraschen lassen.
Ja, ich finde das thematisch ja eh ein bisschen seltsam, dass das jetzt einerseits quasi Folge 1 ist, die Ark wird abgeschossen, stürzt auf der Erde ab, aber gleichzeitig haben wir jetzt hier so die Quintessons, die ja jetzt doch ein bisschen später erst kamen. Also, scheinen sich nicht so ganz an ihr Muster zu halten. Ja, und ja, Double Dealer, der ja auch nicht so ganz ins Bild passt, also eigentlich finde ich es ja gut, dass das so ein bisschen durchgemischt ist, dass wir jetzt nicht wirklich 1:1 einfach die 84er Charaktere haben, aber es wirkt halt so ein bisschen seltsam, wenn halt man sagt, irgendwie so zwei, so drei Viertel okay, haben jetzt so ein festes Thema und dann so sind auch ein paar zusätzliche Charaktere reingeworfen. Tja, aber im Grunde war es ja bei Siege auch nicht anders gewesen, da haben wir auch so einige Charaktere, die jetzt auch nicht unbedingt 84er waren, sondern 87er, 88er und so.
Was ja auch gut ist, es müssen ja nicht immer die 84er Charaktere.
Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Also.
Insofern, ich finde es eigentlich ganz witzig, wenn es mal so ein bisschen durchgemischt ist, dass wir auf Erde ankommen, was ja eigentlich die 84er sind, aber dann sind Sachen aus Staffel 3 dabei, RC, Unicorn und wahrscheinlich auch dann noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel eben Double Dealer, der ja in der Serie überhaupt nicht vorkam, sondern nur in den japanischen Serien. Ja. Und ja, diese versteckten Botschaften mit dem roten Streifen, das ist natürlich dann für alle Originalfans, die kennen das natürlich noch mit diesen Decoder-Slips, wo man dann die Textbacks mitlesen konnte. Ich meine, man konnte sie auch ohne die Dinger lesen, aber es war halt ein bisschen schwieriger.
Ja, wenn man eine Rot-Grün-Schwäche hat, konnte man sie nur mitlesen. Oder so.
Und ja, die eine Nachricht da, Micron, also Micron ist ja eigentlich der japanische Name für die Minicons, / Micromasters. Insofern Frage, ob da sich jetzt noch mehr hinter verbirgt oder ob das einfach die Message ist, wir kriegen noch mehr Micromasters. Also ja. Mal gucken, müssen wir uns noch überraschen lassen.
Ja, mal sehen. Ich glaube, das ist ja die Verpackung von Optimus gewesen. Also ich vermute mal, das ist so dieses Standard-Artwork, was dann überall drauf sein wird.
Gehe ich mal von aus,
ja. Ja, aber doch so, ich bin mal sehr gespannt. Besonders ehrlich gesagt auch den Double Dealer, weil die haben ja eigentlich gezeigt, also mit so Flywheels und Spinister, dass die ja doch schon wirklich eigene G1-akkurate Modes bekommen und nicht irgendwelche Repaints sind. Und Double Dealer ist ja halt doch wirklich ein recht ungewöhnlicher Charakter, der quasi das Gegenstück zu Punch-Counter-Punch so auf der Decepticon-Seite, der dann irgendwie zu einem Vogel und zu so einem Panzer-Raketen-Abschussfahrzeug wird. Also da auf den bin ich sehr gespannt und eigentlich und auch auf die Arcee, weil ich hoffe ja mal so auf so eine vielleicht eine etwas IDW-artigere Arcee, weil die Freeling 30 war ja doch eine sehr G1-ige und das würde ja designmäßig eigentlich so Sinn machen, jetzt mal ein bisschen in die Richtung zu gehen. Und auf dem Bild sieht sie halt auch so aus. Ja.
Wobei ich jetzt gar nicht weiß, was man an der Freeling 30 RC jetzt noch großartig verbessern
sollte. Ja, naja, die Freeling 30 war ja doch relativ abgerundet und hat so dieses klassische freundliche G1-Gesicht gehabt und IDW RC ist ja doch so ein bisschen Badness-mäßiger, ein bisschen mehr Agro, ja, ein bisschen kantigeres Design, dieser Helm auch und so.
Du willst die mit den Vampirfängen da haben, ne?
Genau, mit Reißzähnen und ihren Elektroschwertern und
ja, aber die Elektroschwerter hatte ja auch schon die Spilling Cert, die RC gehabt.
Ja, stimmt, die hat auch so eine Art Schwerter dabei gehabt, ja.
Gut, lassen wir uns überraschen. Ja, Magmatron, dann darfst du direkt weitermachen.
Okay, dann muss ich nochmal in unsere Newsliste schauen, was wir denn alles hier haben. Okay, ja, kommen wir mal zu unserer aller Lieblingsfigurenreihe, die wir alle ganz weit oben auf dem Schirm haben. Und zwar zu der Transformers Authentics-Reihe, wurden neue Figuren gezeigt. Wenn ihr vergessen habt, was Authentics war, dann ja, willkommen im Club. Ich hatte die Reihe auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und zwar, das ist ein Teil dieser, ich glaube, dieser Evergreens-Reihe, wo quasi diese Evergreen-Designs quasi verwendet werden. Und zwar für Figuren, die ja jetzt nicht unbedingt für den Sammler gemacht sind, würde ich sagen. Also doch sehr einfache Figuren. Ich glaube, bekannt davon waren Optimus, Grimm und Grimlock, wenn ich mich nicht täusche.
Und Megatron und Bumblebee.
Ja, ja, auf jeden Fall. Der Soundwave ist auf jeden Fall neu. Und ich guck gerade...
Der Ratchet, glaube ich, auch.
Und der Ratchet, wo der bei der Grimlock sieht ein bisschen anders aus. Ist das ein neuer Grimlock?
Neue Größenklasse, glaube ich. Ne? Das ist ein bisschen größer.
Ja, also, falls ihr noch nach irgendeiner Figurenreihe sucht, die vermutlich die wenigsten so wirklich sammeln, die neue Authentics-Reihe, die Titan Changers. Auch wenn sie nicht gerade nach Titans aussehen. Also, ja, dürftige Figuren von eigentlich coolen Designs. Ich weiß auch wieder nicht, welche Zielgruppe die haben. Ich meine, ich habe doch Cyberburst, da sind doch im Grunde die gleichen Figuren mehr oder weniger drin.
Ja, eigentlich schon.
Sind wahrscheinlich, die Zielgruppe ist eher für die Leute, die nicht so viel Geld haben wahrscheinlich.
Oder für die, die sich einfach sklavisch an G1 halten wollen und jetzt ihre Kinder quasi indoktrinieren wollen, dass alles außer, weiß nicht, G1 ist, scheiße ist und deswegen diese Figuren ist.
Ja, Figuren wurden auch auf Family Dollar gelistet, also in der Internetseite. Das klingt doch schon nach so einem amerikanischen Dollar Store, oder?
Wie jedes Produkt
einen Richtung, Dollar kostet.
Ja. Auf jeden Fall das günstigere Preissegment, ja. Und
ja.
Ich glaube, so ein paar von denen hängen ja hier auch ab und zu mal irgendwo im Regal.
Ja, ich meine, ich habe auch schon welche gesehen. Aber
ich habe noch nie einen mitgenommen.
Nee, ich glaube, den Grimlock hatte ich mal in der Hand gehabt, weil das coole Artwork hat mich so ein bisschen angelockt. Dann schaut man sich die Figuren und denkt sich, Wobei ich überlegt habe, er hat mich ein bisschen an Pretender Grimlock erinnert. Also weil der fast noch besser war, also der innere Roboter dann halt.
Ja, ich hatte, glaube ich, den Megatron mal in der Hand, aber habe ihn dann doch nicht mitgenommen. Ja, es ist jetzt auch eher was, ja, wir akzeptieren, dass es existiert und gehen weiter, würde ich sagen.
Und sag ich mal, sie sind wahrscheinlich nicht so schlecht gegensatz die Super Seven Figuren.
Ja, gut. Also die können sich zumindest transformieren hier, das haben sie schon mal voraus.
Schon mal besser als Flame Toys, ne?
Also. Ja, aber Flame Toys, ja, das ist eine andere Liga.
Ja, kommt auf das persönliche Wertungsschema an, wenn es nach Transformation geht. Dann. Ja.
Gut, dann würde ich mal einen kleinen Abstecher in die Third-Party-Welt schon mal machen. Und zwar gibt es eine neue Third-Party-Firma, zumindest habe ich noch nie was von gehört, TransArt Toys, die den vielleicht obskursten Beast Wars oder westlichen Beast Wars Charakter rausbringen, den man sich vorstellen kann, nämlich Transmutate aus der gleichnamigen Folge. Der eine oder andere wird sich erinnern, ging um eine Protoform, die quasi abgestürzt ist und dabei beschädigt wurde, sich nicht mehr transformieren konnte, nur so halbfertig war, nicht richtig sprechen konnte, und das Ganze hat dann zu einem Konflikt zwischen vor allem Silverbolt und Rampage geführt. Ich sag mal, im Prinzip ging es ein bisschen so eine Folge, wo es ein bisschen so um Euthanasie ging, aber also schon ein ziemlich heftiger Tobak für eine Serie damals. Und diese Figur gab es bisher nur ein einziges Mal, nämlich so als Click-and-Collect-Figur. Ja, so
eine Bilderfigur im Grunde.
Genau, oder Bilderfigur, genau, den Begriff habe ich gesucht für diese 10th Anniversary Beast Wars Figuren, die es 2006 mal gab. Und ja, jetzt wird es wohl eine komplette Figur geben von diesen TransArt Toys. Wahrscheinlich so im Masterpiece-Größe, also zu den Beast Wars Masterpiece-Figuren dann passend wahrscheinlich. Ja, transformieren konnte sich Transmutate nicht, insofern die Figur dann auch nicht, aber von den Bildern, die man da sieht, sieht sie eigentlich schon ziemlich, gut ist vielleicht das falsche Wort, originalgetreu, sage ich mal.
Ich würde sagen, show-akkurat.
Ja, show-akkurat, ja. Und ich meine, als alter Beast Wars-Fan wäre ich da schon in irgendeiner Form interessiert, muss man dann halt mal gucken, was das Kind dann kostet und alles, aber da gibt es ja schon Pre-Order-Link, sehe ich gerade.
Ja, schon so einen Preis. Was wollen die? $80, also worauf?
Geht ja fast noch, ja. Also kann man mal drüber nachdenken.
Offizielle Beast Wars Figuren wären teurer. Ja, ich finde auch schön, die Figur kommt auch mit drei Gesichtern, glaube ich, oder vier sogar. Also einmal mit so einem halbwegs normalen Gesicht, eins mit so einem leicht geöffneten Mund, wo so ein bisschen verängstigt aussieht, und dann dieses Schreigesicht, was extrem verstörend aussieht. Aber naja, das passt ja im Grunde, weil die Figur war ja auch in der Serie schon relativ verstörend. aber auch so vom Design her, weil die hat ja auch hier diese Hydraulikverbindung im Torso, die ja scheinbar auch mechanisch sind und scheinbar auch richtig funktionieren, also so eine Art, App-Crunch im Grunde.
Ja,
so Kolben. Die sich da bewegen, also es ist schon wirklich vorlagengetreu. Also bin ich schon recht beeindruckt. Aber wie gesagt, ich finde die Figur einfach doch viel sehr verstörend. Also
das war auch so beabsichtigt,
glaube ich. Ja, also ihr Ziel haben sie damit auf jeden Fall erreicht, die Originaldesigner. Wobei ich glaube, die haben ja da für die Figur in der Serie so ein Charaktermodell aus ihrer anderen Serie, glaube ich, überarbeitet. Die Macher, die haben noch hier diese Reboot-Serie gemacht. Ich glaube, das basiert da auf einem Charakter, den sie dann sozusagen zweckentfremdet haben. Aber ich kenne mich mit Reboot auch nicht gut genug aus, um sagen zu können, welcher Charakter das gewesen ist.
Ja. Ich hatte nochmal gelesen, dass das ja die ursprüngliche Idee hinter Red Trap eigentlich war, weil wer sich erinnert, dass die Red Trap-Figur ja so einen Helm hat, der so aussieht, als wäre das Gehirn oben offen, so ein bisschen. Und in der ganz ursprünglichen Konzeption sollte Redstrap halt ein Charakter sein, der durch die Reise in den Stasis-Pod halt beschädigt ist. Also auch unfertig, sage ich mal, so ein bisschen wie Transmutate dann. Und dass das so ein bisschen die Quelle seiner ständigen Übellaunigkeit und alles sein sollte.
Ja, irgendwie sollte die Transformation dann auch nicht richtig funktionieren und das Gehirn so herausspringen oder sowas. Irgendwie haben sie doch erzählt. Es klang alles sehr verstörend, muss ich sagen.
Ja. Ich meine, das haben sie dann in Beast Machines ja so ein bisschen recycelt, wo er sich dann ja erst auch nicht richtig transformieren konnte. Aber der Transmutate war ja dann doch ein eigener Charakter.
Tja. Und
es war eine gute Episode, aber auch, also sehr, ziemlich heftiger Tobak für eine Teenager-Serie, sage ich eigentlich mal. Also war schon eine der härteren Episoden.
Vor allem auch der Schluss war ein bisschen, also ich habe die Serie ja gesehen, aber nachträglich, aber auch der Schluss war sehr traurig danach.
Ja, also.
Also stand Code of Hero nicht in viel nach, also.
Ja, stimmt, oder? Ja. Weil die gerade Transmute, die hatte aber, glaube ich, noch eine Collectors Club-Figur basierend auf der Prime Arcee, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, stimmt, wobei die mit der Figur nicht wirklich viel zu tun hatte. Also.
Ja, naja, es war ja halt diese alternative, dieses alternative Universum von Beast Wars Uprising, wo sie, aber da hat man zumindest mal gesehen, wie sie aussehen, wie Transmuti aussehen könnte, wenn es sie, ist das überhaupt ein weiblicher Charakter? Ich würde sagen, mal sie.
Also in dem Beast Wars Rising war es ein weiblicher Charakter, bei der Beast Wars TV-Serie ist man nicht weiter drauf eingegangen.
Also. Ja, also, ja, aber ich finde, dieses Design war dann quasi das, wie sie ausgesehen hätte, wenn sie nicht mutiert worden wäre, was eigentlich ganz gut gepasst hat. Ja. Wobei ich mir jetzt gerade so vorstelle, jetzt hat man hier seine Handvoll an offiziellen Beast Wars Masterpiece-Figuren und dann stellt man die ausgerechnet diese eine Figur dazu.
Ja, dann muss jetzt aber ganz schnell der Masterpiece Silverbolt und Masterpiece Rampage noch nachfolgen, ne? Dass das ein bisschen Kontext dann hat.
Ja, stimmt. Obwohl die wir jetzt schon haben, die hatten ja da schon alle fast ihre Trans-Metal-Designs und bei Dinobot weiß ich gar nicht mehr, ob der noch am Leben war zu dem Zeitpunkt.
Ich glaube, das war nach seinem Tod, meine ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber meines war danach, aber ich muss jetzt nachgucken.
Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt danach. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass die interagiert haben miteinander.
Ich glaube, Black Arachnia war noch in der alten Version. Ja. Also die einzige Masterpiece-Figur, die wirklich dazu passt.
Ja. Aber ich glaube, es war nach seinem Tod, weil ich glaube, Rampage kam erst, als Dinobot schon tot war, ja. Und Rampage hat ja mit Transmuti sich auf einer Wellenlänge geführt, weil der ja auch so ein bisschen mutiert war.
Nee, aber Rampage kam, bevor Dinobot starb. Also nicht lange davor, aber der war einer von denen, der gegen die Dinobot gekämpft hat, da in dem Tal dann.
Sicher?
Hat mit Waspinator noch seine Kanone verstopft.
Ah, jetzt wo du es sagst? Ja, doch, das kann sein. Ah, okay. Ich muss mir die Serie auch nochmal angucken.
Ja. Gut, also für Beast Wars Masterpiece-Fans vielleicht eine Variante. Und ja, dann, Jess, dann bist du wieder dran.
Okay, dann wir haben ein neues, kann man eher schon ein bisschen verspätetes Update, sage ich mal so, weil wir ja, es ist ja schon etwas her bis von dem Update, aber ein Update von Haslab Unicorn Production wurde veröffentlicht, wo man einige der Teile schon sehen kann, auch natürlich Galvatron und Totwort, die extrem klein sind, also ich glaube, die werden, wenn die sehr, sehr klein sein sollten, und auch die Arkship, also die Arkship ist auch noch dabei, sie sehen zwar sehr detailreich aus für ihre Größe, aber ich glaube, die werden auch sehr, sehr schnell verloren gehen bei manchen Leuten.
Also, ja, die kleinen Kinder sollte man damit nicht spielen lassen, ja.
Vor allem muss ich mal sagen, da steht, in dem Bild steht Galvatron, Hot Rod and the Ark Ship, aber es ist eigentlich zweimal Galvatron.
Also, ja. Stimmt, ja, jetzt muss das, sieht es noch zweimal Galvatron aus. Wobei dann das Schiff aber auch ganz schön groß ist, also klein ist im Vergleich zu den beiden. Aber ja, man sieht, die Figur nimmt langsam Form an. Also ich sag mal so, der halbe Unicron ist schon fertig. Also das sind ja dann wohl die, schon noch irgendwie Prototyp, aber sozusagen die ersten Prototypteile, die dann mit den Molds, also den fertigen Gussformen, dann produziert wurden, so wie ich das verstanden habe.
Mhm.
Und ja, also ich würde mal sagen, so drei Viertel scheint schon fertig zu sein.
Mhm. Wobei unten immer noch drunter steht Final Product Native. Insofern, mal gucken.
Ja, das Final Product hat dann hoffentlich Farbe und ist nicht in Grau.
Ja, die Farben werden mitgeliefert. Kannst du dir dann selber anmalen.
Genau, ach, das wird so ein Model-Kit dann im Endeffekt.
Genau. Extra für Raging zum Zusammenbauen.
Genau, ja, die haben ja auch so ein kleines Promo-Video gezeigt, wo sie dann so die Figur so Stück für Stück auf diesem Standfuß so zusammenbauen, was wirklich aussieht wie so ein Model-Kit. Also man hat diesen Standfuß, da, wenn ich das hier richtig sehe, da ist zuerst so der Torso drauf, dann dreht sich das so ein bisschen und dann zeigen sie einem nochmal die ganzen Einzelteile hier. Aber jetzt scheinen sie nicht mehr so viel Angst zu haben, dass irgendeine Third-Party-Knockoff-Firma denen das nachmacht, weil da sieht man ja doch schon ein bisschen mehr vom Engineering.
Ja, nachdem sie hier, wie hießen sie, die anderen da scheinbar ja abgestraft haben, Zeta Toys, haben wir gedacht, jetzt einmal Hammer rausholen reicht, die anderen sind jetzt eingeschüchtert, jetzt können wir in Ruhe weitermachen.
Fühlen sie sich sicher und dann bringt hier Black Mamba irgendwie 2 Monate für einen Bruchteil des Preises ihr Knockoff
aus. Das Oversize Knockoff. Ne?
Das Oversize Knockoff, ja. Das kostet dann zwar nur 150 Euro, ist dann nochmal ein Drittel größer, hat Metallteile drin. Bei der offiziellen Hasbro-Version bricht dann wieder irgendwas ab, weil irgendein Teil nicht stabil genug war.
Oh, aber meine
Voraussage.
70 Zentimeter ist das Ding groß, ne? Also 69, ja. Oh. Naja, dann ist das Oversize wahrscheinlich 1 Meter dann.
Oder,
so.
Oder mehr.
Oder mehr, ja.
Wie hoch sollte der Fanstoys Fortress Maximus werden?
1,20 Meter.
Genau.
Stimmt, passend dazu dann.
Ja. Ja. Und Jess, du bist, glaube ich, der Einzige hier, der den vorbestellt hat. Schon gespannt?
Von euch, also von uns in der Crew, ja, einmal habe ich ihn mir bestellt, weil zweimal das hätte mir doch der Geldhahn ein bisschen gesprengt. Ich bin sehr, also ich bin schon sehr gespannt, wie die Figur in Natura aussieht, nicht nur in Fotos oder Videos. Ich bin schon auch gespannt für auch dann dorthin zu fahren bei TF Robots, um die dann dort abzuholen, weil es geht nur per Abholung.
Ja. Du wolltest nicht nochmal 100 Euro für den Versand hinlegen?
Eigentlich hätte ich das gerne gemacht, aber sie wollen das lieber nicht machen, wegen wenn irgendetwas verloren geht oder beschädigt wird für eine so teure Figur. Sie haben da gesagt, sie wollen dann lieber, dass die Leute es abholen, wie so.
Kann man ja irgendwo verstehen. Am Ende ist noch der Hot Rod weg und dann, dann war es völlig umsonst.
Ja, mit den Box, den schon mal vorzugreifen. Ja.
Gut, dann Magmatron, bin ich wieder dran, ne? Also, ja. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, es wird eine neue Comicserie von IDW geben, und zwar Transformers 84. Wir erinnern uns, da gab es ja schon mal so ein Zero-Issue, One-Shot, wie auch immer man es nennen will. Und ja, jetzt wird das Ganze zu einer Miniserie ausgeweitet. Wir erinnern uns, die ursprüngliche Marvel-Transformers-Serie war eigentlich auch eine 4-Hefte-Miniserie. Wurden dann 100, aber gut, sollen jetzt 4 sein, und zwar mit niemand geringerem als Simon Furman als Schreiber und Guido Guidi als Zeichner. Alles wieder so ein bisschen.
Meinst du, das wird jetzt auch noch?
Ja, kann alles sein. Und jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, Moment. Ja, mit Guido Guidi als Zeichner, das alles wieder so ein bisschen im Stil der alten Marvel-Comics, und ich bin jetzt eben mal kurz durch die Zusammenfassung geschlittert, insofern es soll wohl ein bisschen darum gehen, was quasi ganz am Anfang von der Marvel Transformers Serie, also quasi Optimus und Megatron starten mit Arche und Nemesis ins Weltall, fliegen von Cybertron weg, und es bleiben ja doch noch ein paar Leute auf Cybertron zurück, zum Beispiel Shockwave, zum Beispiel Straxus und ja, scheinbar auch Starsaber, zumindest ist er auf dem einen Cover drauf. Mhm. Und das Ganze soll halt so ein bisschen die Vorgeschichte quasi erzählen zu der alten Marvel Transformers Serie. Muss man mal gucken. Ich sag mal, das geht so ein bisschen in die Richtung von diesen Transformers Regeneration 1, was es da vor ein paar Jahren mal gab.
Im Grunde schon, ja.
Ja, was ich so ein bisschen, ja, gemischt gut fand. Also von der Idee gut, von der Umsetzung nicht immer gut, aber ich fand es nicht schlecht, und ja, mal gucken. Also.
Ja, also ich mochte Regeneration 1 eigentlich ganz gerne, und dieser One-Shot, der vor kurzem rauskam, den fand ich auch nicht schlecht, weil der im Grunde die ganze Geschichte nochmal in so ein bisschen anderes Licht gerückt hat. Und was auch sehr cool war, war halt, dass da auch Charaktere mehr im Fokus standen, die, ich glaube, in den G1-Comics wenig oder gar nicht aufgetaucht sind. Ich weiß es gerade gar nicht. Also Punch, Counterpunch und hier die Clones, Clone-Bots und Decepticon-Clones waren so im Fokus. Und ich glaube, die haben in den Comics, wenn, dann waren sie nochmal als Hintergrundcharakter irgendwo zu sehen.
Ja, ja, die haben da, glaube ich, keine große Rolle gespielt. Ne?
Genau, und ja, finde ich eigentlich ziemlich cool, die Idee. Also, wir sehen ja hier Star Saber, also vielleicht ist es auch nur ein Variant und der kommt gar nicht vor, aber ja, wer weiß, vielleicht geht es darum, was Star Saber zu der Zeit auf Cybertron getrieben hat, als die Arc quasi gerade gestartet ist. Also ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, wer hätte jetzt damit gerechnet, dass Simon Furman die G1-Kontinuität jetzt nochmal weiter schreibt, sozusagen.
Mhm. Ja. Ich meine, ich bin ja gespannt, dass Straxus wieder dabei ist. Ist ja so ein bisschen so ein heimlicher Lieblingscharakter von mir. Den gab es ja auch mal als Figur damals in der ersten Generations-Reihe. Und er ist zumindest auf mindestens zwei von den Variant-Covern hier mit drauf. Also hoffe ich mal, dass er da tatsächlich eine Rolle spielt. Und ja, ansonsten müssen wir uns einfach überraschen lassen. Also Shockwave ist noch auf vielen Covern drauf.
Ja, Dinobots sehen wir hier, aber ja, man weiß es jetzt halt nicht, was inwiefern die jetzt wirklich mit dem Inhalt zu tun haben. Aber hätte ich nichts dagegen, wenn die auch drin vorkommen. Ja, und im April soll das erste Heft erscheinen und dann halt eine 4-Hefte-Miniserie sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird dann zusammen mit dem Heft Nummer 0 als Trade dann rauskommen.
Würde sich anbieten, ja.
Ja, weil sonst, wo soll man dieses 0-Heft sonst mit ranpacken? Mhm.
Ja. Gut. Ja, Jess, dann sind wir wieder bei dir angekommen.
Ich glaube, Gemagmatron ist
schon. Ja, irgendwie ist die Reihenfolge.
Wir müssen uns echt mal eine Liste hier aufschreiben.
Ja. Okay, Magmatron, mach du weiter.
Ja, dann schauen wir mal kurz. Ah ja, wir haben wieder eine gelistete, so einen kleinen Leak zu der Studio Series. Und zwar, der Movie Leadfoot wurde gelistet. Also einer von den Wreckers, dieser doch etwas sehr rundliche Kamerad, ich überlege gerade, in was hat er sich verwandelt?
Ein rotes Auto.
Ja, so ein Daytona oder was auch immer, nicht NASCAR Auto.
Ja, sowas in der Art. Ja, steht da hier sicher irgendwo Transforms into a 42 Target Chevrolet, also eine Art Chevrolet scheinbar. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist jetzt der letzte von den drei Movie Wreckers, oder? Die anderen beiden haben wir schon mal irgendwo gelistet gehabt, wenn ich mich nicht täusche.
Also rausgekommen ist noch keiner von den drei.
Ja. Ich glaub, also gelistet, alle. Also zumindest gelistet, und von einem haben wir, glaube ich, schon Bilder gesehen.
Mhm. Ja, ist ja so ein bisschen, das war ja in der Dark of the Moon Serie, das war ja so ein bisschen sehr durcheinander, weil die anderen beiden Wrecker kamen ja als Deluxe-Figuren raus, aber eher nicht. Und dafür gab es dann die Human Alliance-Figuren, da kamen er und ich glaube noch einer raus, aber dafür der dritte nicht. Also man hatte in keiner Größenordnung, konnte man alle drei Wreckers sich zusammenstellen, wenn man das dann wollte. Insofern wäre das bei Studio Series jetzt die Premiere, wenn sie es tatsächlich mal schaffen, alle drei in kompatibler Größe rauszubringen.
Jo, das wäre nicht verkehrt. Ich meine, sie waren jetzt nie so die großen Hauptcharaktere gewesen, aber
ja, sie haben Optimus Prime aus den Stahlseilen befreit, ne?
Das war ja, hatten ihre Momente.
Für die Handlung von Dark of the Moon essentiell hier.
Ja. Wer weiß, wie das geändert wäre, wenn Optimus weiterhin in den Seilen gehängt hätte.
Genau, wäre da immer noch verheddert gewesen und ja.
Tja. Mal sehen, ob wir was von dem sehen hier. Die, was kommt als nächstes? Toy Fair, New York Toy Fair, ist ja auch nicht mehr so weit.
Erst kommt die Nürnberger Spielzeugmesse.
Ja, na gut, aber Erfahrung hat ja gezeigt, dass da nicht viel ans Tageslicht kommt auf der Nürnberger, wenn nicht wieder irgendwo was geleakt wird. Weil das haben wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gehabt, glaube ich.
Ja. Ja, wir warten alle auf die Rückkehr von dem Glatzkopf, der vor Devastator steht.
Genau. Jetzt könnte er sich doch mal vor Scorpion abstellen, der ist zumindest auch grün.
Gut, aber Jess, jetzt darfst du dann wieder.
Jetzt darf ich wieder. Okay, dann schaue ich mal. Ja, also es ist eine Liste, eher gesagt eine Liste von neuen Micromasters aufgelistet worden. Und die gelistet worden sind sie nicht im Earthwise normal oder War for Cybertron Siege, sondern Generation Select. Und sie nennen sich Spy Patrol. Jetzt können wir noch ein bisschen fragen, welche das so sein sollen. Kann ja sein, dass es die zwei letzten fehlenden sind von den anderen. Ich glaube, es gab schon Spy Patrol.
Solche Soundwaves Minions, die wurden immer als Spy Patrol bezeichnet.
Ah, okay.
Entsprechend, ja, wie du vermutlich spekulierst oder wie wie fast schon hundertprozentig sicher ist, sind das wahrscheinlich Buster und Frenzy auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, aber es soll ja ein Viererpack sein und die große Frage ist, wer sind die anderen beiden?
Mhm. Also, es gab ja schon diverse Repaints von den Kassetten hier, ja. Wingding und Stripes und wie sie alle heißen.
Ja, Wing war das nicht der Battle, also der Target, also der Action Master Partner gewesen?
Kann auch sein, also auf jeden Fall. Neben den Standardkassetten gab es auch schon diverse Repaints, die eigentlich kaum einer kennt, aber die halt auch irgendwann mal rausgekommen sind. Vielleicht gibt's ja noch hier Shattered Glass Ravage, den weißen.
Ja. Oder wer weiß, vielleicht bekommen wir auch noch einen Blaster und da ist die Hälfte von Blasters-Kassetten schon mit drin. Also kann man auch nicht ausschließen. Wobei dann wäre das, glaube ich, nicht die gleiche Patrol gewesen. Dann hätten sie das, weiß ich, Decepticon Spy Patrol versus Autobot Spy Patrol oder sowas genannt.
Vielleicht heißt es so und der Titel war nur zu lang für das Order-System.
hat nicht in die Liste gepasst, ja, das stimmt. Ja, wer weiß. Also aber auf Buzzsaw und Frenzy würde ich auch auf jeden Fall tippen.
Wobei das wieder so ein Thema wäre, das sind ja eigentlich in Anführungsstrichen Hauptcharaktere, dass die dann wieder nicht in der eigentlichen Serie, sondern wieder bei Selects rauskommen. Mhm. Selects hat ja eigentlich sich mehr so ein bisschen auf die exotischeren Charaktere und Repaints konzentriert.
Tja.
Aber mal gucken.
Ja, naja, es kann natürlich auch sein, dass Buzzsaw und Frenzy noch als reguläres Microgrammaster Zweierpack rauskommen und da sind jetzt wirklich nur obskure Charaktere drin. Also dann doch Shattered Glass Ravage und Wingfing und so weiter.
Ich glaube, Rumble und Redbat waren schon angekündigt für Earthwise jetzt, ne? Also, oder war es noch Siege? Weiß es gar nicht mehr.
Also die sind schon raus, oder?
Sind sogar schon raus?
Ach so, ja, also Redbat und Rumble, die habe ich hier. Also dann sollten
Ach so, okay, gut. Ja, insofern, ja. Müssen wir gucken. Also ich sag mal, wie gesagt, an Repaints mangelt es ja nicht von den Soundwave-Minions. Insofern, mal gucken.
Ja, also ja, auch gespannt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so spekuliert, was da drin sein könnte. Welche obskuren Kassetten wir gerade nicht auf dem Schirm hatten. Ich meine, es gab ja auch noch diesen blauen Ravage. War das dieser Holeback?
Ich glaube, ja.
Ja, und ein paar andere gab es ja auch noch. Also, ja, ich bin mal auf jeden Fall gespannt, wann wir davon mal wieder was zu sehen bekommen.
Ja. Gut, dann werde ich mal wieder in den Third-Party-Bereich rüberwechseln, damit noch ein bisschen was für Jess übrig bleibt. Ja. Von Matrix Workshop, die spezialisieren sich ja so ein bisschen darauf, so ins Doctor Who-Segment einzubrechen, also so extra Waffen, extra Zubehör für bestehende Figuren zu machen. Gibt's jetzt zwei neue Sets, nämlich für zwei Figuren, die jetzt relativ mal rausgekommen sind, nämlich für Spinister und für Crosshairs. Wobei ich bei beiden Figuren sagen muss, die Waffen passen eigentlich überhaupt nicht zu den Figuren, weil wir erinnern uns, eigentlich sind ja beides Targetmaster. Also hätte ich wenn erwartet, dass sie dann Targetmaster-Waffen kriegen, aber Spinister kriegt stattdessen so die, ich sag mal so die Standardbewaffnung eines Helikopter-Gunships mit Minigun, Raketenwerfern und Raketen. Und Crosshairs kriegt zwei recht generisch aussehende Kanonen, die so ein bisschen an seinen Targetmaster erinnern, aber sich nicht wirklich verwandeln können. Insofern, da hätte ich jetzt eher gerade bei Crosshairs auf das Reifen-Upgrade gesetzt, weil die Originalfigur so große Reifen hatte, anstatt zwei so nichtssagende Kanonen. Und bei Spinister hätte ich eher so auf zwei kleine Targetmaster gewartet.
Aber na gut, die Targetmaster, die gibt's ja schon alle mehr oder weniger. Die von Spinister sind ja in dem Skywarp-Set mit dabei und halt in der letzten Welle. Und der von Crosshairs, der ist ja in diesem Autobot-Set mit drin. Dementsprechend macht's ja gar nicht viel Sinn, dass eine Third Party da jetzt die nochmal rausbringt.
Na gut, wenn man nicht die ganzen Sets kaufen will, sondern nur die Targetmaster haben will.
Ja, na gut, weiß nicht, wie groß da die Zielgruppe ist, ja. Aber ich finde sie optisch eigentlich, sehen die ganz gut aus. Auch wenn sie jetzt, fragliche Daseinsberechtigung haben in Bezug auf die G1-Figuren oder deren Medienpräsenz. Aber ja, diese beiden Kanonen, ich finde, die sind auch ziemlich schick bemalt. Also, ich meine, die Griffe sind zwar immer noch weiß, also dieses Standard 3D-Drucker weiß, glaube ich. Aber ansonsten sehen die eigentlich ziemlich schick aus. So auch so diese Kanonen für Spinister, also wie du schon sagst, so die Standard Airwolf-Ausrüstung mit Missile-Pots und so eine Art Gatling-Gun, sowas.
Was in der Richtung, ja.
Ja, also mir gefallen sie, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob man sie jetzt unbedingt braucht. Mal sehen, vielleicht kommt ja noch irgendwann irgendwie von Spinister noch ein Repaint, das mit den Dingern vielleicht noch ein bisschen mehr anfangen kann. Wobei mir zugegebenermaßen jetzt kein Helikopter-Transformer einfällt, der jetzt wirklich das Design hatte.
Gut, es würde so ein bisschen in Richtung Whirl gehen mit den ganzen Extra-Waffen, aber...
Ja, stimmt.
Aber gut, muss mal gucken. Also für mich eher nichts, muss ich zugeben. Aber klar, wer so ein bisschen mehr etwas in Anführungsstrichen realistischere Bewaffnung für die Figuren haben will, anstatt den Target Master, für den ist es vielleicht was. Mhm. Gut, dann ja, Jazz Magmatron, einer von euch beiden, ich weiß es nicht mehr.
Können es schon mal einschränken auf, ja. Auf zwei. Ja, Jazz, dann mach du, ich glaube, ich war davor.
Okay, dann haben wir noch eine offizielle News, das ist, es gibt In-Hand-Bilder von den Seacons Turtler und Gulf. Turtler ist, glaube ich, ja der Voyager, also der Brustkorb.
Der Snaptrap, genau.
Ja.
Und Gulf ist dann einer, Moment, ich schaue mal, welcher genau. Ah ja, da das rechte Bein von dem Seacon Combiner.
Ja, und, der Fisch, also fast ein Flossermonster.
Der Fisch unter den Seacons, genau.
Ja, das Wassertier. Ja.
Ja, also wie gesagt, erst der kombinierte Bot sieht ja mal schon nicht so schlecht aus, aber ich weiß nicht, ich bin nicht wirklich groß geworden mit diesen Figuren.
Ja.
Aber sie sieht, also Turtler sieht ein bisschen Geschmackssache aus, finde ich mal. Wegen den auf den Schultern sieht man ja die Combiner-Ports.
Mhm. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die sehen ein bisschen offen aus. Da hätte ich mir auch vielleicht noch eine Abdeckung gewünscht, ja.
Aber auch die Verpackungen sind diesmal ein bisschen mehr vielversprechend aus, also man sieht schon mehr, was eigentlich drin ist, weil normalerweise die Generation Select ist ja nur Karton, also recyceltes Karton, und hier ist sieht man aber ein Abbild von der Figur und
Sieht
nicht schlecht aus.
Ja, ne, Takara stülpt ja da immer noch mal so einen Zusatzkarton außen drüber. Der dann nach ein bisschen was zumindest aussieht. Aber ja, die sehen nicht schlecht aus. Scheinbar wurden die ja auch so ein bisschen nach hinten verlegt. Also eigentlich sollten die ja schon im Januar erscheinen. Januar ist fast vorbei. Jetzt sollen sie wohl doch erst offiziell im März rauskommen. Okay. Weshalb jetzt auch die allerersten Bilder vermutlich erstmal aufgetaucht sind. Also In-Hand-Bilder, und ich glaube, die erste Video-Review zu Gulf ist ja auch schon auf YouTube online. Aber ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Figuren, auch wenn ich es auch wirklich ärgerlich finde, dass die wirklich halt in dieser Select-Reihe laufen, weil ich finde, das sind Figuren, die hätten eigentlich doch in die Hauptreihe gehört. Mhm. Ich meine, ja, die 88er-Figuren, die sind halt weniger populär, aber von den 1880er sind, glaube ich, die Seacons noch mit die bekanntesten. Und einer der wenigen Combiner, die noch fehlen, also zumindest von der Hasbro-Seite, von der westlichen Seite. Aber ja, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon 100 Mal gesagt. Aber ja, mir gefallen sie auf jeden Fall.
Ja, aber ich auf jeden Fall auch holen. Ja, aber da ist ja gut, weil wenn man, wie du sagtest, mehrfach gesagt, jeder, der wahrscheinlich den Podcast zum ersten Mal hört, der weiß es dann bei dieser Form zum ersten Mal. Das ist auch immer gut dann.
Ja, stimmt auch wieder.
Ja, also für alle, die den Podcast zum ersten Mal hören, Magmatron ist Riesenfan von Beastformern aller Art und freut sich sehr auf die Seacons.
Korrekt.
Ja, ich muss mal gucken, ich habe es jetzt noch nicht vorbestellt, muss ich zugeben, ich hätte sie grundsätzlich gern schon, der Preis schreckt mich noch so ein bisschen ab momentan, aber ich meine, gut, es wird ja gemunkelt, dass es nochmal dann ein Set mit allen Figuren geben wird.
Ich glaube, das war sogar schon, war das nicht sogar offiziell angesagt, dass die ja jetzt in diesen drei Wellen kommen und dann nochmals Komplettpaket? Ja,
also, semi-offiziell dann mal so. Ja. Also wahrscheinlich werde ich dann eher darauf warten, aber mal gucken. Aber grundsätzlich habe ich auch Interesse dran, auf jeden Fall. Ich habe ja noch den Original Piranacon G1 hier stehen. Der ist einer meiner Lieblingscombiner, muss ich sagen. Insofern hoffe ich, dass der neue dem gerecht wird.
Ja, ich hoffe auch mal, dass die Qualität gut wird, weil manchmal die Takara-exklusiven Sachen, manchmal sind sie da so ein bisschen schlampig hier und da mit so kleinen Teilen. Ja, aber ja, mir gefallen sie doch ziemlich gut. Bin mal gespannt, ob sich die anderen dann auch nach hinten verschieben, weil wenn die jetzt erst im März rauskommen, heißt das ja, die nächsten beiden kommen dann erst im Juli oder so, Juli, August.
Wahrscheinlich,
ja. Dann hat man das Komplettpaket erst Weihnachten zusammen. Aber naja, so viele andere Combiner gibt's ja gerade jetzt auch nicht offiziell zum Zusammensammeln. Ja. Hat man zumindest was. Ja, ja. Und ich bin ja eigentlich immer gespannt, was dann, wenn sie mit denen fertig sind, was dann von Takara kommt. Aber als nächstes soll ja dieser Super Megatron vermutlich kommen, der da angedeutet wurde, also das Gegenstück zu dem Star Convoy. Und dann, ja, mal sehen, ob sie sich dann noch irgendwie an die Headmaster Juniors oder sowas wagen. Also, weil scheinbar wollte Hasbro ja die Seacons nicht selber machen, also.
Ja, warum auch immer.
Warum auch immer, ja. Die waren wohl der Meinung, die sind nicht populär genug, also. Ja,
also, dass sie jetzt weniger populär sind als jetzt die Terracons und Abominus, denke ich jetzt zwar nicht, aber gut.
Naja, Abominus und Terracons haben es zumindest noch in den Cartoon geschafft, also. Ich sag mal so, in dieser Popularitäts, ich nenne sie mal Tierliste, wären sie jetzt schon ein Level unter den Charakteren, die es zumindest in den Cartoon geschafft haben. Ja.
Gut, das stimmt. Gut, dann Magmatron? Glaube ja, ne?
Ja, Rotten. So, dann eine News, die nicht auf wirklich vielen Seiten gelandet ist. Und zwar von TFC Toys erscheint ja ein neues Terracon-Team. Und den Cinnatwin hatten wir ja davon schon mal gesehen gehabt. Aber jetzt sind schon Renderbilder gezeigt worden von deren Blot, der da heißt Marmon. Warum auch immer, Marmon. Irgendwie sagt mir das was.
Na gut, der Combiner soll Satan heißen, also Satan. Und ja. Marmon ist ja auch einer der Dämonen aus der Hölle. Also ja, scheint das so ein bisschen das Thema zu sein. Also dann kriegen wir wahrscheinlich noch, was weiß ich, Diablo, Lucifer und Belzebub oder was weiß ich, sowas in Richtung.
Ja, macht irgendwie Sinn, ja. Mhm. Genau, und ja, die Figur ist halt auch wieder sehr, ich sag mal, sehr stilisiert, also es ist gar nicht wirklich so viel vom Original Blot übrig, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es Blot ist, hätte ich ihn ehrlich gesagt nicht erkannt, weil das ist ein Kritikpunkt, den ich sehr selten an Figuren habe, aber er ist mir nicht buckelig genug. Also Blot, da muss der Kopf nach vorne hin aus dem Torso ragen und hier ist der Kopf halt ziemlich weit oben, so dass er fast schon eher so, ich würde fast sagen, eher so Richtung Gorilla geht mit den Körperproportionen. Und ja, aber so grundsätzlich, ja, er sieht halt nach mal ein bisschen nach was anderem aus. Wenn der Kopf wirkt schon so ein bisschen eigen mit diesen, er hat so irgendwie so Sägeblätter in der Nase, so sieht das aus. Aber
im Mund, beim Untermund auch.
Ah ja, stimmt, da guckt auch irgendwie so eine Säge raus. Also ja, der Original, da konnte man nicht, bei der Originalfigur konnte man nicht mal wirklich den Kopf klar definieren hier. Und hier hat er jetzt der Sägen im Kopf. Ja, warum nicht?
Warum nicht, ja.
Ja, also ja, ich bin ja mal bin doch sehr gespannt, aber vermutlich werde ich mir dann eher nicht holen, weil ich bin versorgt mit Terracons. Aber ich bin zumindest gespannt, mir davon mal ein paar Reviews anzuschauen, weil ich finde es interessant auf jeden Fall.
Ich war ja eine Zeit lang großer Fan der TFC Combiner, habe ja auch noch 3 Stück hier stehen, aber die haben so ein bisschen den Anschluss verloren in letzter Zeit, da kam auch nicht mehr so viel. Und naja, mal gucken, ob sie sich damit jetzt zurückmelden können, wobei ich da auch die Frage stellen muss, wir hatten halt gerade erst ein Power of the Primes, den Abominus, und für die es lieber etwas im höheren Segment haben wollen, gab es halt den von Unique Toys. Insofern mal gucken, ob da jetzt wirklich so das Rieseninteresse daran besteht, aber
wir werden sehen. Ich bin mir auch immer nicht sicher, wie groß die Nachfrage nach dieser Designästhetik ist, weil die ist ja doch schon ein gutes Stück weiter weg vom klassischen G1.
Ja, stimmt.
Auch, ich würde auch sagen, auch noch ein Level drüber über, ich sag mal, IDW-Level an Stilisierung. Also das ist schon auf einem Level, wo man sagt, okay, den Charakter kennt man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht sofort wieder. Ja. Oder Jess, hättest du ihn sofort als Blot erkannt, wenn man ihn dir so
nee,
einen Kommentar vor die Nase gehalten hätte?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hätte ihn eher für etwas anderes gehalten, aber nicht an Blot.
Ja, irgendwie so eine Soid-Figur oder sowas.
Generisches, böses Robotermonster Nummer 5.
Genau.
Ja. Ja.
Gut, ich glaube, wir sind fast durch. Ich glaube, 2 haben wir noch, genau. Also, wir hatten vor, ich weiß nicht, ob es in der letzten oder vorletzten Sendung war, hatten wir schon mal von der Third-Party-Firma Iron Trans, die uns einen größer als Masterpiece großen Star Saber angekündigt haben. Und ja, wenig überraschend, wo ein Star Saber ist, folgt ein Victory Leo, und deswegen gibt's jetzt von Iron Trans auch die ersten Renderbilder von ihrem King Leo. Und ja, also von den Bildern her, die natürlich noch komplett aus dem Computer stammen, sieht er, muss ich sagen, nicht schlecht aus. Wobei ich sagen muss, ich habe den Masterpiece Star Saber hier und dazu passend den KFC Leo. Insofern ist mein Bedarf eigentlich gedeckt, aber das Bild von der Combiner-Variante, also Victory Saber dann, wie auch immer er dann hier heißen wird, muss man sagen, sieht schon verdammt gut aus, aber da beide Figuren ja größer als Masterpiece sein werden, werden sie wahrscheinlich auch entsprechend kosten. Und ja, werde ich vermutlich dann eher verzichten. Aber gut aussehen tun sie, muss man schon sagen.
Jetzt muss ich meine Wissenslücke hier outen. Wir sehen hier auf einem Renderbild, er hat irgendwie einen Jet-Modus, einen Shuttle-Modus, sowas. Hatte der das im Original auch gehabt?
Ja, ja. Also sowohl die G1-Figur als auch die KFC-Figur sind Triple Chainer, plus dass sie sich mit Star Saber verbinden können.
Mhm. Ja, dafür ist er ja bekannt. Aber...
Und war auch im Cartoon so. Also
das passt. Ja, dann habe ich das gerade überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass er sich auch in so ein Jet verwandeln konnte. Mhm. Aber ja, sieht ganz cool aus. Hat so, ich finde, es hat so ein bisschen MMC-Ästhetik, so wenn man die Bilder so sieht. Und die Beine erinnern mich so ein bisschen an die MMC Shredder-Cons von ein paar Jahren. Und auch so der Löwenmodus, ja, sieht gut aus, also relativ schlanke Beine, würde ich sagen, und der Löwenkopf ist vielleicht ein bisschen klein, aber vielleicht täuscht das auch nur so, weil der hat ja nochmal ein ordentliches Backpack mit Kanonen drauf. Und ja, die kombinierte Form, die ja, ich sag mal, traditionellerweise großteils aus Plateauschuhen eigentlich nur besteht, also, ja, sie macht einen ganz soliden Eindruck. Ja, mal sehen, wie das fertige Ergebnis dann aussieht, wenn es dann mal in physischer Form irgendwo auftaucht. Aber ja, ich frage mich auch so ein bisschen, wie groß da die Nachfrage ist, weil ja, ob die offiziellen Star Saber und den von, wer war das, der den...
Planet X?
Ja, nicht meine, wer den Victory Leo rausgebracht hat für den...
KFC.
KFC auch, ja. Mhm. Ja, und ja klar, Planet X hat auch gerade einen, also könnte mir auch vorstellen, dass da bald die Star Saber Übersättigung eintrifft. Zumindest und? Wenn dann irgendwie in ein, zwei Jahren der offizielle mal rauskommt, der Generation Star Saber.
Ja, und ja. Man darf ja nicht vergessen, den nicht transformierbaren Flame Toys Star Saber und wie heißt der andere?
Victory Leo,
ja.
Ja, wobei die sich ja zumindest kombinieren können. Also
genau.
Die von Flame Toys, die beiden da.
Ja. Wer auf die alten Modes verzichten kann, der, ja. Wobei, ich glaube, der war ja dann im Löwenmodus bei dem gewesen.
Genau, Löwenmodus und halt als kombinierter Form.
Ah, okay. Sagt aber auch viel über den Charakter aus, dass sein Beast-Modus prominenter ist als sein Roboter-Modus. Ist ja eigentlich fast nur bei den Dinobots so der Fall.
Gut, ehrlich gesagt, als Einzelcharakter hat er eh keine so große Rolle gespielt. Er war meistens nur als Upgrade für Star Saber unterwegs. Also.
Tja. Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, war er aber eigentlich Jinrai gewesen, oder? Der dann irgendwie wiederbelebt wurde und jetzt dem neuen Hauptcharakter dienen durfte.
Ja. Ja gut, das setzt sich ja fort, also weil Jinrai war ja eigentlich auch quasi das, ist, also God Bomber war ja das Upgrade für Jinrai, daraus wurde dann God Jinrai, der dann nur noch als Einzelcharakter gehandhabt wurde. Dass God Bomber da einzeln war, ist ja dann unter den Tisch gekehrt worden. Dann wurde halt zu Victory Leo und zum Upgrade für Star Saber und spätestens in Zone war dann auch von ihm als Einzelcharakter nicht mehr die Rede. Er war eigentlich nur noch der Rucksack und die Slipper für Star Saber dann, ja.
Ja, das hätte man so fortsetzen können, ja.
Ja. Gut, ich glaube, eine haben wir noch.
Ja, dann mache ich die noch. Das ist, es gibt neue Prototypbilder zu Exquisite. Oh lala. Toys Dark of the Moon Megatron. Nun, ich persönlich, also die Figur sieht schön aus, aber ich glaube, das ist keine, die sich verwandeln lässt, ne?
Da muss ich sagen, ich weiß es nicht. Also Exquisite Toy ist scheinbar auch wieder eine neue Third-Party-Firma, weil die scheinen ja jetzt doch irgendwie das öftere mal so aus dem Boden zu stampfen, nee, wie sagt man, auf dem Boden zu erscheinen. Weiß nicht, ob das überhaupt ein Sprichwort ist. Ja, aber es ist halt Dark of the Moon Megatron in doch sehr coolem Design, auch mit so einem sehr rostigen Look.
Und die Figur soll transformierbar sein, steht zumindest im Infotext dazu. Aber
ja, also es ist wieder so eine Unique Toys schwarze Magie-Transformation dann vermutlich, weil die Figur sieht halt wieder aus, als ob sie sich nicht transformieren könnte.
Ah doch, ich sehe einige so Clips, wenn man das Bild, dieses Foto nimmt, wo er am Rücken gezeigt wird, da sehe ich ein paar.
Ah, okay, ja doch, ich hab's ja. Mhm. Ja, stimmt, wenn man genau hinguckt, sieht man ein paar. Ich glaube, dieser Rostlook, der kaschiert diese ganzen mechanischen Teile so stark. Ja, und der hat auch noch diese rostige Ketten um den Torso gebunden, was, ich weiß nicht, praktisch jetzt nicht so viel Sinn macht, aber irgendwie cool aussieht. Und ja, den halb kaputten Kopf. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er noch mit einem vernünftigen Cape kommt. Also sieht ziemlich beeindruckend aus. Also
ja, auf jeden Fall.
Ja, ich muss sagen, ich mag den Dark of the Moon Megatron, ja, so speziell den von der Studio Series. Ich meine, er ist für mich nicht Megatron jetzt unbedingt, aber so als Design finde ich ihn eigentlich ziemlich interessant.
Ja, und seine Waffe fand ich im Film so cool, weil das so ein bisschen Schrotflinte Strich irgendetwas war.
Ja, so diese Shotgun, ja, die mit der da Sentinel mal einfach so bang über den Haufen geschossen hatte. Ja. Ja, so, ja, doch, es hat was auf jeden Fall. Also wird vermutlich auch nicht die günstigste Figur. Ich gucke gerade, haben wir Größenpreisangaben? Scheinbar nicht. Also ich vermute mal, es wird wieder so im Masterpiece-Level
mitspielen. Außer Masterpiece und Legends gibt's doch nichts mehr.
Ja, also ja, im Grunde gibt's ja nicht viel. Eigentlich muss man sich immer nur fragen, ist es Masterpiece oder Legend?
Ja.
Meistens ist es Masterpiece. Aber ja, das gibt den halt die Möglichkeit, da ordentlich Details reinzuhauen. Und ja, also mich würde auch mal interessieren, wie die Hintergründe zu diesen Third-Party-Firmen sind. Also was weiß man ja mal nicht. Ich könnte wetten, das sind hier einfach nur ein paar Leute von Unique Toys oder so, die sich selbstständig gemacht haben oder so.
Ist ja auch möglich.
Ja, also müsste man mal ein bisschen Industriespionage betreiben, wer da jetzt mit wem so wirklich verbildet ist. Weil kann ja nicht sein, dass die in Japan auf einmal irgendwie die Geheimformel rausgefunden haben, wie man diese Movie-Designs in Toyform umsetzt. Also, oder das ist nur ein so ein super genialer Master-Designer, der eigentlich alle designt und dann seine Designs irgendwie an die Firmen verkauft, die dann irgendwie umsetzen.
Meistbieten also, immer.
Den Meistbieten, genau. Ja. Irgendwie sowas. Also.
Gut. Dann sind wir mit den News, glaube ich, für heute durch, ne?
Also, ja.
Sind genau. unter einer Stunde geblieben.
So schnell geht das manchmal. Ja. Genau, ja. Schreibt uns in die Kommentare, haben wir was Wichtiges vergessen? Was haltet ihr von den News? Und so weiter. Freuen wir uns immer drüber. Und sprechen vielleicht sogar nächste Folge drüber, falls wir einen Kommentar lesen.
Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was gibt's Neues bei euch an Transformers? Wer möchte anfangen?
Ich glaube, Magmatron ist dann am Anfang, als Erster.
Als Erster. Na gut, bei mir ist ein bisschen was zusammengekommen. Und zwar eben gerade von meinem Nachbarn rübergebracht. Bei Amazon.com bestellt den Siege Impactor endlich mal. Also die Standardversion. Noch nicht ausgepackt. Kommt bei mir selten vor, dass ich noch keine Zeit hatte, die auszupacken. Aber ich habe sie wortwörtlich erst wenige Minuten, Sekunden vor dem Podcast-Start bekommen. Ja, genauso kam bei mir an Siege Crosshairs, der auch ziemlich cool aussieht, weil ich sagen muss, man, wieder diese extrem durchsichtige Scheibe im Bauch. Also, das sieht so aus, als ob da irgendwas drin sitzen sollte, tut's aber nicht. Mal sehen, ob man da was hinterklemmen kann, aber sonst sieht er schon ziemlich cool aus. Und, wo ich auch noch keine Zeit hatte, den auszupacken, bei mir angekommen, Siege Ratchet, der auch sehr cool aussieht und zumindest eine dunkel getönte Bauchscheibe hat, wie ich sie mir für alle Figuren von dieser Mold gewünscht hätte, weil dann muss man halt nicht in diese leere Brust starren. Dann hatte ich mir noch gekauft den Siege Sinister, der schon ein paar Tage vorher ankam, wo ich auch sagen muss, sehr coole Figur. Also wirklich, ich würde fast sagen, eine meiner Lieblingsmodes in Siege jetzt. Und ja, ich hoffe auch mal, dass ich noch seine Target Master zusammenbekomme, weil ja, die hat er sich doch verdient, wobei seine Standardkanonen eigentlich auch ganz cool aussehen. Und ja, ich hoffe mal, so ein paar 88er Charaktere bekommen genauso viel Liebe. So, dann habe ich noch bekommen die Waffen für dieser Battle Trap, die Doctor Who Waffen, dieses kleine Miniset, weil der ja leider auch sehr waffenlos daherkam. Ja, und ja doch, die sind auch ganz solide und vervollständigen auch so ein bisschen seinen Altmod, weil dieser Hubschrauber mit diesem Loch vorne, das sieht halt immer ein bisschen komisch aus und jetzt kann man da zumindest diese Gatling Gun reinstopfen. Ich finde, das wertet die Figur auch nochmal ein bisschen auf. Dann ist noch angekommen der Takara Legends Laserbeak. Und wenn ihr euch fragt, warum zum Teufel sollte man sich den kaufen, ich wollte eigentlich nur den Apeface haben, der da mit drin war. Den quasi den Titan Master. Und ich muss sagen, also wenn ihr den bestmöglichen Kopf haben wollt für Siege Apeface, dann ist das, würde ich sagen, die Takara-Version, weil das Gesicht sieht top aus und im Gegensatz zu der Hasbro-Version hat er ja so rotglühende Augen und die Hasbro-Version hat ja diese schwarzen Augen, die so ein bisschen tot aussehen. Und gleichzeitig hat er ja hier auch noch so weiße, also die Titan-Master-Beine sind weiß und die Arme schwarz, sodass der Kopf dann wirklich gut ins Gesamtfarbschema passt. Und ja, ähnlich wie bei Repugnance muss ich sagen, die Takara-Version ist der beste Headmaster für diese Figur, wo man jetzt doch ein bisschen Auswahl hat. Headmastern. Also, tja, und natürlich ist der Laserbeak noch dabei, der Titans Returns, ja, da konnte Takara auch nicht mehr viel retten, würde ich mal so sagen. Ja, also zumindest sind die Sticker ordentlich sauber aufgeklebt. Also sind die am saubersten verklebten Foliensticker, die ich je gesehen habe in der Figur.
Ja, immerhin.
Ja, immerhin. Also, wenn schon sonst nichts. Und dann habe ich noch die Perfect Effect Hände und Füße für Abominus bekommen, die auch ganz solide aussehen. Ich glaube, das sind die ersten Füße der neueren Generation, weil vorher hatten die ja immer diese Kugelgelenke gehabt, die ja gerne mal so nach vorne oder nach hinten gekippt sind. Und hier sind das ja nur noch so, ich sag mal, seitlich, wie sagt man, Enkelrocker-Joints und keine nach vorne, hinten Joints mehr an den Füßen, so dass der nicht mehr umkippen kann. Aber ja, bin ich ganz zufrieden für. Ich glaube, jetzt habe ich so ziemlich alle meine Combiner Wars-artigen Combiner mit Perfect Effect ausgestattet. Also auch wieder was erledigt. Und, noch ein kleines Add-on-Kit. Und zwar, ich habe diese Beinfüllteile für den Takara Legends Die Atlas bekommen. Die wirklich die Figur wirklich extrem aufwerten. Weil der hat ja diese extrem hohen Beine. Und da sind jetzt einfach nur zwei so kleine Plastikteile, die wirklich sehr clever designt sind. Weil die füllen die Beine prima aus, lassen sich top bewegen, nutzen die Lücken hier wirklich perfekt aus, um sich fest drin zu verhaken, sodass da nichts rausfallen kann. Und die sind auch so designt, dass man dann halt den Unterkörper, der ja eigentlich eine feste Einheit ist, aber durch diese Verbindung lässt sich das ja eigentlich doch ganz gut lösen, weil das ist ja nur so ein Mushroom-Pack, der da drin steckt. Dadurch kann man den unteren Teil dann doch in so einen soliden Panzer verwandeln und die lassen sich auch im kombinierten Modus gut verstauen. Also kann ich echt empfehlen. Von, glaub, war das auch Dr. Wu? Weiß ich gerade gar nicht, aber einfach mal nach Upgrade-Kit für Die Atlas suchen. Ich überlege gerade, ja, na gut, die ganzen Shapeways-Sachen, da kommt was zusammen, aber ja, das eine, was gut ist halt. Und dann noch eine Figur, wo ich selbst sehr überrascht von bin. Ich weiß nicht, vielleicht hat es einer mal bei Facebook gesehen, und zwar, ich habe bei Woolworth einen quasi Billig-Transformer mir gekauft. Und zwar einen gelben Constructicon, den, einen Namen vergessen, der Bulldozer war es. Nee, nicht Scavenger, Scrubs.
Mixmaster,
ne? Nee, der Bulldozer.
Der Bulldozer war Bonecrusher, glaube ich.
Bonecrusher, ja, kann hinkommen, finden wir. Falls wir falsch liegen, korrigiert uns. Und diese Figur, wie gesagt, man kennt ja vielleicht diese billigen Dollarstore-Transformers, die normalerweise furchtbare Qualität haben. Aber diese Figur ist verdammt großartig. Also die basiert wohl auf dem, ich habe es mir irgendwo mal notiert, DX9 War in My Pocket Devastator Set. Wobei ich nicht genau weiß, ob die irgendwie hochskaliert wurde oder so, oder ob das 1:1 Kopien sind. Aber für 5 € mit Metallteilen, also echt großartig. Ich werde versuchen, mir hier den Devastator zusammenzusammeln. Also, ja, also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass man in Woolworth Third-Party-Transformers findet, aber ja, also für 5 € ist das eine Top-Figur. Also wenn ihr die irgendwo seht, schlagt da gerne mal zu. Ich meine, die haben ja schon seit Ewigkeiten diesen Classics Mirage Knockoff da, der ja ziemlich furchtbar ist, in verschiedenen Farben, falls ihr den vor Augen habt. Und irgendwelche Matchbox-artigen gab's ja auch noch, aber die hier, also top, bin ganz hin und weg von dem. Damit haben wir es, glaube ich, geschafft. Ich bin durch.
Wow, das war aber schon viel. Denn eine große Beute.
Ja, mein Schreibtisch steht auch voll. Ich sehe den Monitor fast gar nicht.
Mir persönlich gibt's gar nichts. Ich warte zwar noch auf ein kleines Paket von TF Robot. Da drin ist der Wolf for Cybertron Siege, Astro Train, Spinister und Crosshairs drin.
Ja.
Das heißt, dann habe ich die auch schon mal bei mir zu Hause.
Okay.
Aber wie gesagt,
hast du eigentlich Skywarp bekommen?
Ja, ich habe den damals bei Tia Vorbots bestellt.
Ja, nee, weil ich mich gerade so...
Bei eBay hatte ich
bei ihn. Bei eBay, ja, okay. Weil ich mich ein bisschen ärgere, weil ich glaube, Amazon einen da so ein bisschen hängen lässt.
Bei Tia Vorbots, okay, gut, da bezahlst du zwar ein bisschen mehr, aber sie haben ihn wieder im Shop.
Echt, haben sie den auf Lager?
Ja, auf Lager, sie haben ihn wieder auf Lager. Ich habe
Also gestern, das hat jetzt, meine ich, ja.
Ja, ich habe gestern noch nachgeschaut und...
ich hatte mich ja geärgert, weil ich hatte den halt vorbestellt auf Amazon, weil es ja Amazon Exclusive.
Mhm.
Weil man wartet und wartet und wird verschoben und irgendwann merkt man, oh scheiße, das Ding ist ja überall ausverkauft.
Mhm.
Bei eBay wollen sie schon 100 noch was Euro haben. Ach, so ein Mist.
Kannst du noch mal schauen bei Tia Vorbot, ob die ihn noch haben?
Ja, bin gerade dabei.
Hier live geshoppt noch dabei.
Live geshoppt, ja.
Nee, jetzt haben sie nicht mehr.
Ach, jetzt bricht's mein Herz. Das
Gibt so, du wolltest ihnen nur Hoffnungen machen, um ihn dann wieder auf den Boden knallen zu lassen.
Eingelegt, Edge.
Gut. Ja, wir kommen den wahrscheinlich nochmal rein.
Autostock, ja. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr einen Tipp für mich habt, wo ich vielleicht noch dieses Phantom Strike Squadron Set mit Skywarp und den Targetmastern findet, dann schreibt mir das gerne irgendwo in die Kommentare oder auch persönlich an, damit mir das nicht vor der Nase weggekauft wird. Also, ja, ich bin verzweifelt auf der Suche. Okay.
Das ist dann die Episode unseres nächsten, der Titel unserer nächsten Episode, verzweifelt auf der Suche.
Ja.
Gut, ja, bei mir gab es auch nicht viel Neues, aber ja, kann ich eigentlich nur Bangmatron kopieren. Also ich habe mir den auch bei Amazon.com den Crosshairs gekauft. Bin eigentlich sehr zufrieden mit ihm. Ich habe es nur vorhin schon angekündigt, anstatt neue Blaster hätte ich für ihn lieber nochmal so ein bisschen übergroße Reifen, dass er so ein bisschen mehr zu der G1-Version passt. Mhm. Aber ansonsten finde ich, also ich mag den Mold ja eh sehr. Den Ratchet habe ich ja auch hier und den Ironhide. Finde ihn sehr gut. Und dann hatte ich mir noch Spinister gekauft und da muss ich auch sagen, also einer der besten Siege-Figuren überhaupt, vielleicht sogar die beste Deluxe-Figur, würde ich zumindest mal sagen.
Ja, und ja, der hat ja auch ordentlich Größe, muss man ja sagen. Der überragt ja sogar die meisten klassischen Deluxe-Figuren. Also
der ist so groß wie ein Lieder, ne? Also ein Siege-Lieder.
Ja, fast, ja. Also da hatten sie wohl scheinbar nochmal ordentlich Budget gehabt für die letzte. Mhm. Also.
Ja. Nee, also ich war ja erst so ein bisschen mit den zwei Cockpits da an den Beinen, war ich ja erst so ein bisschen, ob das jetzt wirklich funktioniert, aber es funktioniert sehr gut, muss man sagen.
Ja.
Und also kann mir durchaus vorstellen, dass wir aus dem Mold auch noch einen Whirl kriegen, vielleicht auch noch einen Vortex, mal gucken, aber auf jeden Fall eine sehr gute Figur.
Ja.
Und
muss,
ja.
Muss auch zugeben, zu deiner Bildergalerie, da habe ich zum ersten Mal das Wortspiel realisiert im Namen zwischen Spinning und Sinister, Spinister. Jahrelang komplett an mir vorbeigegangen.
Was hattest du denn gedacht, worum es geht?
Ich habe gedacht, da ist gar kein hinterer, tieferer Gedanke drin. Also.
Also für alle Zuhörer, die das Englisch nicht so mächtig sind, Spin ist das Name, setzt sich natürlich aus Spin, also drehen, Helikopter, Rotorblätter zusammen und Sinister, also so viel wie ja verschlagen, bösartig. Ja, also im Prinzip böser Helikopter, sagen wir mal so.
Ja. Böse Helikopter.
Genau. Gut, und ja, ähnlich wie Jess warte ich auch noch auf ein Paket von TF Robots, ist allerdings noch nicht da, weil ich habe mir jetzt den, ich habe vergessen, wie er heißt, also der offizielle Name, aber von Mastermind Creations, den Ravage mit dem Megatron-Kopf-Upgrade bestellt. Und habe mir jetzt auch nochmal von Mastermind Creations dieses Upgrade-Set für den Carnifex, also ihren Overlord, geholt, wo dann die zwei Powermaster drin sind. Also sollten hoffentlich irgendwann nächste Woche kommen. Also spätestens in der nächsten Episode hoffe ich dann da was erzählen zu können zu.
Wo hast du die bestellt?
Bei TF Robots.
Oh. Ah, okay. Guck mal, Kapau sind die schon ausverkauft. Also der Ravage zumindest, den wollte ich nämlich auch gern haben.
Ja.
TF Robots die noch. Mal gucken.
Ja, ich habe ihn eigentlich hauptsächlich gekauft, weil er sich so ein bisschen an den Beast Wars Ravage erinnert. Also ich hoffe, dass er so von der Scale dann auch dazu passt.
Ja, ich guck gerade, ich habe hier seinen Pre-Mold, also ist so eine Deluxe-Figur, wenn nicht sogar schon Voyager-Figur, ja.
Das würde ja dann passen.
Mhm.
Und auf die Walla-Walla-Mähne von Megatron bin ich auch gespannt. Also, ja. Wird dann mein neues Profilbild auf Facebook dann.
Ich bin gespannt, ja. Ich finde gut, der Megatron wurde ja auch nochmal neu aufgelegt von MMC, oder soll nochmal neu aufgelegt werden, was ja Sinn macht im Zusammenhang. Ah, den haben sie sogar schon auf Lager gekauft, ja.
Gut, dann sind wir jetzt nach ungefähr einer Stunde bei unserem Hauptthema ja angekommen. Also ja, Jess, das war deine Idee, dann darfst du auch gerade mal was dazu erzählen, worüber wir jetzt reden wollen.
Okay, dann erzähle ich nochmal die ganze Geschichte, wie es anfing. Also ich wurde aufmerksam da bei einem Kollegen, der hatte, sage ich mal, ein kleines Troll-Video gezeigt, wo er ein Video gezeigt hat, wo ein Herr, ein Sammler oder ich weiß auch nicht, eine Figur ausgepackt hat, die noch neu versiegelt war. Und auf der anderen Seite vom Video waren Leute, die gekreischt haben, weil der auf der linken Seite vom Video diese Figur ausgepackt hat. Und unten stand da dann Mock Collector. Gut, wenn man es ganz genau nimmt, die Figur wurde schon ausgepackt von einer Boxfigur, also nicht von einer kartenförmigen mit Blister. Da ist schon der erste Fehler gewesen. Und der zweite Fehler war Mock Collectors, ja, wenn man bisschen mehr da sich reingearbeitet hat, wird man auch erkennen, dass die sich nicht großartig da angesprochen fühlen, weil die nehmen ja auch ihre Figuren raus, einmal behalten natürlich die Verpackung, aber sie nehmen sie einmal raus und für Reviews oder auch zum Ausstellen, und wenn sie sie dann wieder verkaufen wollen oder so, packen sie sie wieder rein in die Verpackung. Und meistenteils, leider Gottes, auf eBay vor allem, verkaufen sie die dann, wie wenn es noch Neuware ist, aber es ist keine Neuware mehr. Und da kam mir dann das Gedanke, weil der das irgendwie ein bisschen falsch interpretiert hatte und auch diese Mock und Mindon, also Mock und Mosk, Leute in einen Topf geschmissen hat, habe ich gedacht, das wäre vielleicht eine Idee, auch hier mal anzusprechen und ein bisschen Klarheit von diesen Variationen zu geben, wo Leute sich, wenn sie eine Figur kaufen wollen, auf eBay oder irgendwo anders, um ein bisschen die verschiedenen Kategorien zu erkennen und dann auch die Fehler nicht zu begehen, wie ich zum Beispiel ganz am Anfang, wo ich angefangen hatte zu sammeln, war es eben der Unterschied von Mint in Sealed Box ist oder Mint in Box zum Beispiel. Und darum kam ich auf diese Idee.
Ja, also gerade wir Menschen lieben ja immer so Abkürzungen, ne? Also so Akronyme und deswegen, also grundsätzlich kann man bei Transformers ja erstmal unterscheiden, Jess hat es ja eben schon gesagt, In-Box, also in einer Schachtel, in einer Kiste, oder On-Card. Das sind halt die klassischen, die halt nur auf der Pappkarte, wo dann nur der Blister drauf gepresst ist, das sind die dann immer an den Dingern so dranhängen, die man eigentlich ja nicht auspacken kann, um die ganze Verpackung zu zerstören. Und was halt auch wichtig ist, also ich habe immer noch nie so richtig verstanden, wie es einen Unterschied geben kann zwischen Mint on Card, also wie neu auf Karte, und Mint on Sealed Card, also auf noch ungeöffneter Karte.
Ja, vielleicht gibt's Leute, die so präzise die Dinge aufschneiden können, dass sie die dann wieder zusammenpacken können, dass es halt immer noch als Mint durchgeht.
Ja. Ja, also wichtig ist, wenn das S mit drin ist, sage ich mal, für Sealed, weil das würde dann wirklich bedeuten, es ist eine ungeöffnete Packung, also im Deutschen ungeöffnete Originalverpackung, würde man dann sagen. Das heißt, das sollte zumindest, wenn die Beschreibung stimmt, dann noch nie aufgemacht worden sein. Mhm. Wobei das im Zweifelsfall auch nicht immer nachzuvollziehen ist, weil wenn es eine Box ist, wo man es gut wieder einpacken kann und dann einfach nochmal einen Tesastreifen drauf macht, merkt man es nicht unbedingt, aber also in der Regel, wenn ein S für Sealed dabei ist, sollte es dann wirklich unberührte Neuware sein. Und wenn das S fehlt, dann liegt es halt relativ nah, dass es zumindest schon mal geöffnet wurde.
Ja. Weil ich mich dann auch manchmal frage, ich meine, es gibt ja Figuren in Kartons, wo man nicht reingucken kann, man weiß nicht, was drin ist. Und irgendwie wäre es mir dann doch lieber, wenn irgendjemand vielleicht schon mal, zumindest mal reingeguckt hat, ob auch wirklich alles drin ist. Und dann wäre es vielleicht kein Sealed mehr, weil da schon mal ein Klebestreifen irgendwo mal aufgeschnitten wurde. Aber man weiß zumindest, dass alles drin ist. Ja. Im Gegensatz zu, die Kiste kommt bei mir an und ich schaue rein und merke, oh, da fehlt die Hälfte. Mhm. Und dann, nee, wir konnten ja leider nicht reingucken, sonst wäre es ja kein Sealed in Box gewesen.
Oder es ist so eine ganz alte Figur. Ich denke da zum Beispiel an Black Zarek, der ja auch in einer Blindbox ist, also in einer Box, wo man nicht sieht, was drin ist, und der berüchtigt dafür ist, am Goldplastik-Syndrom zu leiden. Ja. Das heißt, da kauft man dann irgendwo auf eBay in Japan für, was weiß ich, $2000 den original verpackten Sealed Black Zarek, und wenn man die Kiste dann zum ersten Mal aufmacht, hier findet man dann nur noch einen Haufen Goldstaub.
Ja.
Vor und ein paar Einzelsplitter.
Ja, so ein bisschen wie das Ende von Avengers Endgame. Dann kommt er nur noch so als Wolke rausgeschwebt aus dem Karton.
Deswegen, also gerade bei Blindboxen, da schließe ich mich der Anmatron, da habe ich nichts dagegen, wenn zumindest einer schon mal reingeguckt hat. Also gerade die älteren Sachen, da konnte man es ja auf dem Styropor-Ding da in der Regel ganz gut rausziehen und schon mal sich angucken, ohne dass jetzt der Wert der Verpackung großartig geschmälert wird. Und ja, und wie gesagt, liebe Fans, falls ihr irgendeinen kennt, der es schafft, On-Card-Figuren so auszupacken, dass die Verpackung ganz bleibt und man es ohne Spuren wieder einpacken kann, Das würde ich wirklich gerne mal sehen.
Ja,
das, also weiß nicht, wie das funktionieren soll.
Also ja, ich kenne eigentlich auch nur diese Verpackung, wo du halt diese Bubble hast, die halt auf die Pappe geschweißt ist. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt's irgendwelche Figuren rein, wo die so designt sind, dass man die irgendwie von unten aufmachen kann. Aber gesehen habe ich das jetzt auch nicht. Zumindest nicht, dass ich mich dran erinnern kann.
Es gibt ja ein bestimmtes Lösungsmittel, wo man dann den Klebstoff da quasi auflösen kann, der, mit dem die Bubble auf die Karte geklebt ist.
Ja, stimmt. Irgendwelche Chemiker haben da schon mal so rausgefunden, ja. Oder das wird einfach eine neue Bubble oben drauf geklebt oder so. Wenn man das ganz sauber am Rand und dann, ja, wer weiß, vielleicht gibt's da irgendwelche geheimen Tricks. Wobei man ja auch sagen muss, dass, Mint on Card, also das wird ja irgendwie immer seltener heutzutage in so Sammlerbereichen, also zumindest bei neu erschienenen Figuren, das, was auf Karte erscheint, oder? Ich meine, Siege bringt jetzt eigentlich alles in Boxen raus, also die größeren Sachen. Also ja, zumindest tendenziell wird es, glaube ich, weniger, aber meistens...
Battlemaster und die Micromaster sind ja...
Ja, genau, die kleinen Sachen noch.
Ja, aber die, also ich sag mal, die Sammlerfiguren, die hochwertigen Figuren, die sind eigentlich inzwischen fast ausschließlich in Box und nicht mehr auf Card, also.
Ja, ich meine, es gibt ja manchmal irgendwelche Retro-Versionen, wo sie das dann extra nochmal auf eine Karte packen, damit das möglichst nostalgisch ist, wenn sie irgendwie die originalen Turtles oder die originalen He-Man-Figuren neu auflegen.
Und dann gibt's ja auch noch die Loose-Form. Das ist ja, wenn die Figuren aus der Verpackung sind, die Verpackung ist nicht mehr vorhanden, meistenteils, und die eben aus der Verpackung, also loose, L-O-O-S-E. Und dann gibt's aber noch eine, das hat sich auch noch Philister vorher gesagt, habe ich ja schon des Öfteren gesehen bei Seth Kult. Der hat nämlich ja auch, der Verkäufer hat ja auch eine Form von, dann sagt er zum Beispiel, er hat die und die Figur und mit OVP. Nun gut, einer, der den Verkäufer persönlich nicht kennt oder gar nicht noch nicht damit in Verbindung kam, mit OVP, der hat auch Probleme da, sich, sag ich mal, zu sagen, ist jetzt die Figur in der Verpackung oder ohne oder was könnte es sonst sein? Und das könnten wir ja auch vielleicht noch ansprechen, oder nicht?
Ja, also OVP, Originalverpackung, heißt für mich, die ist vermutlich schon mal ausgepackt worden, aber Originalverpackung ist noch dabei. Also man könnte sie wieder einpacken, so würde ich das jetzt interpretieren.
Ja, entweder das oder die Originalverpackung ist halt teilweise noch dabei, weil das hatten Jess vorhin vor der Sendung ich auch kurz mal besprochen, dass wir es so machen und ich glaube viele andere auch, dass wir zwar bei den, ich sag mal, etwas hochwertigeren Figuren die Box, also die Pappverpackung grundsätzlich behalten, aber die Plastik-Inlays halt entsorgen.
Ja, und da bin ich jetzt auch langsam zu übergegangen. Ja. Ich habe es bei Siege jetzt noch geschafft, die komplett zu behalten, aber ich glaube, da muss ich langsam auch die Inlays rausnehmen, weil ich habe jetzt ja auch schon wieder so einen ganzen Zwischenschrank voll mit der Siege-Boxen.
Ja, irgendwann ist es eine Platzfrage.
Ja, also...
Gerade die Pappboxen, wenn das Plastik raus ist, lassen sich ja schön platt machen und dann auch wieder aufklappen. Dann kann man die Figur auch wieder reinmachen, aber ohne das Plastik-Inlay dann halt nicht mehr wie im Originalzustand. Das heißt, ich glaube, das ist mehr so ein deutsches Phänomen. Das habe ich jetzt bei englischen, amerikanischen eBay-Auktionen und sowas noch nicht so oft gesehen. Aber dass die Originalverpackung zwar oft noch dabei ist, aber gerne mal in so, ja, entweder platt gepresst oder halt wieder aufgestellt, aber ohne Inlays und sowas. Also da muss man dann halt bei den Fotos halt sehr genau hingucken. Oder in die Beschreibung, wenn da was drin steht. Wo ich gemerkt habe, die wenigsten lesen die Beschreibung. Die meisten gucken eh nur auf die Bilder.
Ja, das stimmt wohl. Ja.
Und auch gerade zu dem, was Jess vorhin gesagt hatte, mit loose, weil loose heißt ja lose, also ausgepackt, aber muss ja nicht zwangsläufig heißen, also gibt keine Auskunft darüber, ist die Figur jetzt komplett oder ist sie nicht komplett. Mhm. Und komplett ist ja auch nicht komplett, also komplett kann ja heißen nur mit Waffen oder es kann heißen mit Waffen und Anleitung oder mit Waffen, Anleitung und Trading Card oder was weiß ich, was vielleicht noch im ursprünglichen mal dabei war, was finde ich der ursprüngliche Spielzeugkatalog, der vielleicht noch mit beilag oder sowas.
Die Sammelmünze und das Peter Cullen Autogramm.
Der Blutspritzer von Chris Letter.
Ja.
Ja, also da muss man auch genau achten, weil komplett muss nicht unbedingt komplett heißen. Also ich sag mal, wenn da komplett steht, sollte man zumindest erwarten, dass alle Zubehörteile dabei sind, aber heißt nicht zwangsläufig, dass die Anleitung und die Karte oder was weiß ich noch dann dabei ist. Und ja, was bei gerade bei englischen, amerikanischen Auktionen und sowas häufig noch ist, habe ich hier in Deutschland jetzt auch noch nicht so häufig gelesen, ist, dass die gerne mal den Zustand der Figur und gegebenenfalls auch noch der separat von der Verpackung noch mit so einer 10er-Skala bewerten. Also
oder mit 10, ich kenne mal dieses 1A, 1B oder 2A.
Gut, da gibt's
wahrscheinlich, ich weiß, wie weit die Zahlen gehen.
Da gibt's wahrscheinlich auch x verschiedene Varianten. Es gibt ja dann auch noch diese Skalierung irgendwie Mint, Near Mint, Good, Very Good und was weiß ich, was es da alles noch gibt. Ja, das
wird häufig für die Verpackung verwendet. Ist mir so aufgefallen, ob die Verpackung irgendwie, also wenn sie jetzt angenommen noch in Box oder sealed in Box ist, ist ja oft auch die Frage, ist der Pappkarton schon irgendwo angestoßen, ist ja irgendwie geditscht, hat irgendwo ein Kratzer drauf, weil manche Sammler legen ja da noch mal so großen Wert drauf, dass auch der Karton im 1A-Zustand sein soll, was ja manchmal auch schon nicht so leicht ist, weil wenn man das zum Beispiel bei Amazon.com bestellt und das dann in so einem Plastikbeutel gelegt wird,
ja, genau,
würde ich mal sagen, der Pappkarton ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr Mint.
Nee, also gerade Amazon ist da, was die Verpackung angeht, manchmal etwas mutig, sagen wir so, dass die Pappkartons und so da auch gerne mal einen Datscher abkriegen oder sowas. Also hatten wir auch erst neulich hier, also da ist auch was aus den USA gekommen in so einem wattierten Umschlag und also wir haben es ja sowieso ausgepackt, aber wenn wir jetzt so Mint-in-Box-Sammler gewesen wären, oder dann hätten wir uns sehr geärgert. Also
ja, wo es glaube ich für Mint-in-Box-Sammler auch sehr schwierig ist, ist für diese Titan-Klasse-Figuren, weil einfach durch die Größe sind diese Riesenkartons fast immer irgendwo so leicht angeditscht oder angeschrammt. Ist mir aufgefallen, also.
Ja, lässt sich bei der Größe kaum vermeiden, ne?
Ja, ich meine schon, allein wenn du die lagerst, die werden auch übereinander gestellt, also als Karton und so. Oder in der Fabrik, also da würde mich gerne mal interessieren, ob es irgendeinen Hardcore-Sammler gibt, der da sein Triptychon auspackt und sagt, oh scheiße, der hat hier eine Schramme, ich muss ihn wieder zurückschicken oder woanders nach einem Mint suchen, ne?
Ja. Nee, also, wie gesagt, diese Begriffe, so Mint on Sealed Card oder so, sind eigentlich ja englische Begriffe, tauchen auch jetzt gerne im deutschsprachigen Raum immer mal wieder auf, wobei man hier, also zumindest lese ich noch öfter hier in OVP oder ungeöffnete OVP, das sehe ich jetzt hier noch häufiger in Deutschland, weiß nicht, ob ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, aber.
Ja, ja, genau. Ja, das ist ja halt immer auch die persönliche Frage, wie wichtig ist einem sowas? Und wie hoch ist denn der, sag mal, objektive Mehrwert, den diese OVP mitbringt? Weil ich finde, das ist ja oft auch so bei so Verkaufsplattformen wie eBay Kleinanzeigen so die große Frage. Ja, ich habe hier eine Figur, die ist noch original verpackt. Wie viel kann man dafür verlangen? Weil da gibt's ja auch schon einige Geschichten, wo sich Leute sowohl als Verkäufer wie auch als Käufer dann halt über die nervigen Leute aufregen bei eBay Kleinanzeigen. Habt ihr da schon mal schlechte Erfahrungen mitgemacht oder?
Also nicht selbst, aber ich habe schon diverse Stories gehört. Also, wobei ich zugeben muss, ich glaube, ich habe noch nie Transformers auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Ja, ich habe schon Sachen auf eBay Kleinanzeigen, aber keine Transformers. Aber ich glaube, auf der Transformers Fangruppe bei Facebook geht ja gerade so eine Story rum, da mit einem, der irgendwelche kompletten Aerial Bots irgendwie erst für einen ganz kleinen Preis drin hatte. Dann waren sie irgendwie plötzlich nicht mehr lieferbar und dann waren sie wieder drin für einen deutlich höheren Preis oder sowas. Also.
Ja, und das habe ich aber auch schon öfter gesehen. Ja. Da hat einer so ein ganzes G1-Konvolut reingestellt für 50 Euro, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt kein Hardcore-Original-G1-Sammler, aber da habe ich gedacht, ja, nehme ich für 50 Euro. Und dann hieß es so, oh, wir haben gerade festgestellt, das ist ja viel mehr wert.
Ja.
Tja, hätte man sich auch vorher mal informieren können.
Ja, da gab's auch so ein bisschen so eine Wende, wo wir jetzt, wenn wir gerade mal so ein bisschen in das Thema Bezugsquellen auch reingehen. Ich meine, wir erwähnen ja hier oft, also muss man dazu sagen, wir kriegen kein Geld dafür, dass wir hier irgendwelche Bezugsquellen öfter erwähnen als andere.
Ja, sprich für dich.
Ja. Von wem kriegst du Geld?
Wieso krieg ich das darf ich nicht sagen, aber
wieso krieg ich kein Geld?
Autohäus ist gerade angekommen. Nein, wir werden natürlich.
Nee. Ja, nee, also ich sag mal, die Stores, wo wir hier hauptsächlich kaufen, die sind ja auch schon öfter namentlich erwähnt worden. TF Robots, Kapautoys, Action Figuren 24, wie heißt der eine da? Bram Bothers, habe ich auch schon öfter was gekauft. Also die
Garrett Camaro,
genau, das sind ja so die Standard-Online-Shops, sage ich mal, hier für Transformers-Sammler im europäischen Raum.
genau, eBay, Amazon.com vielleicht noch. Ja, ja. Arconia kenne ich noch, die haben noch einige.
Wobei ich sagen muss, ich habe früher sehr viel auf eBay gekauft, in letzter Zeit eigentlich kaum noch, weil da muss ich sagen, gerade die, wo wir es gerade hatten, so diese Konvolute und Dachbodenfunde und sowas nochmal verkaufen, die sind halt hauptsächlich zu eBay Kleinanzeigen rüber gewechselt. Mhm. Auf eBay findet man eigentlich inzwischen fast, ich sag mal, 80% eigentlich nur noch gewerbliche Händler, hat man das Gefühl.
Ja, das stimmt wohl.
Die teilweise auch sehr unverschämte Preise verlangen. Also wenn ich überlege, ja, was ich früher auf eBay da gekauft habe, massenweise, dann eigentlich jetzt kaum noch.
Ja, das muss ich auch sagen. Da hat man mal so einen ganzen Dachbodenfund für 20 € bekommen und hatte dann seine 30 Beast Wars Figuren oder sowas. Also ja, die erinnere ich mich auch noch dran. Ach, das waren noch schöne Zeiten. Heute. Ja. Durch diesen ganzen Sammlermarkt und dadurch, dass sich Leute besser informieren können und diese ganzen Fernsehsendungen hier mit Bares für Rares oder so. Mhm. Jetzt heutzutage denkt natürlich fast jeder, der hat da, wenn er ein paar Figuren auf dem Dachboden findet, das sind die super seltenen Figuren, die ich hier für einen Tausender verkaufen kann, oder?
Mhm. Ja, gut. Toy Hunter und wie die Sendung alle heißen, die haben den Sammlermarkt da schon arg torpediert, muss man sagen. Also,
tja.
Sind zwar schön zu gucken, aber irgendwie, wie du gesagt hast, da meinen jetzt alle, sie haben hier die Fort Knox auf dem Dachboden gefunden.
Ja, also früher, ja, früher war halt mehr so der Gedanke, zahlt da noch einer Geld für oder schmeiße ich das direkt weg? Oder heute kriege ich da 1.000 € für oder 10.000 €?
Nee. Ja. Gut, eine Bezugsquelle natürlich auch immer Conventions, also hier in Deutschland die Cons und die diversen, die es in den Niederlanden gibt. Und ja, ich glaube, von der Bezugsquelle normaler Spielzeugladen haben wir uns alle schon stark verabschiedet.
Also, ja, zumindest sollte man sich nicht blind drauf verlassen. Also für so alles, was so in Richtung Sammler geht, ja. Ich glaube, da kennt jeder Geschichten. Also so Siege, das ist dann wirklich mehr so Glücksspiel. Also so Toys R Us, ja. Also ich glaube, Welle 1 und 2 Battlemaster und Micromaster findet man vielleicht noch. Ansonsten, ich glaube, ich auch schon eine Weile nichts mehr gesehen und ja, Müller hat hin und wieder mal was. Ich glaube, die sind noch die beste Quelle, glaube ich, soweit ich das gesehen habe.
Ja, wobei das sehr stark variiert von Müller zu Müller. Also.
Ja, also zumindest haben die hier auch mal die Deluxe-Welle 3 und 4 drin gehabt und Voyager, Siege, hier, Springer und Thundercracker, das ist ja. Woanders wurden die auch noch nicht gesichtet.
Ja, das stimmt.
Oder? Also.
Auch der einzige, wo ich bisher den Studio Series Jetfire in Deutschland gesehen habe. Naja, so vom klassischen Ladengeschäft, ich meine, klar, die Mainlines, Cyberverse, Siege, da kann man noch Glück haben, dass man da was findet, aber sobald es in den Sammlermarkt geht, leider eher nicht.
Mhm.
Und ja, ich sag mal, klar, auf diversen Facebook-Gruppen wird ja gerne nochmal gehandelt und getauscht, aber da muss man halt auch Schwein haben, dass man da das findet, was man sucht, beziehungsweise das los wird, was man loswerden will.
Mhm.
Ist auch ja eher Glücksspiel.
Ja, das stimmt wohl. Ja. Genau. Ja, aber eBay Kleinanzeigen, was ich da auch noch sagen muss, ich glaube, nochmal zu den Kritikpunkten, dass sich Leute über Verkäufer und Käufer aufregen. Ich glaube, wenn man irgendwas verkauft oder verkauft, sollte man sich immer mental versuchen, in die Rolle der anderen Person zu versetzen. Weil es fällt halt immer auf, okay, also ein Verkäufer möchte natürlich immer möglichst viel Geld machen und ein Käufer möchte natürlich immer wenig zahlen. Und was ich zum Beispiel auch immer sehr ungünstig finde, ist, wenn Leute überhaupt gar keinen Preis reinschreiben. Wenn man sagt, macht mir ein realistisches Angebot.
Ja, gut, Verhandlungsbasis. Ja.
Weil, was ist da der Fall? Der Verkäufer hofft natürlich, dass einer möglichst viel bietet und hat die Hoffnung, dass da halt der eine Dumme vorbeikommt, der einen viel höheren Preis bietet, als der momentane Marktpreis ist. Und der Käufer denkt natürlich, da hat einer keine Ahnung, wie viel die Figur wert ist und macht ein viel niedrigeres Angebot. Dementsprechend, man sollte sich immer vorher informieren, weil wir leben halt im Internetzeitalter und jeder kann nach einer Figur googeln und weiß, wie viel der durchschnittliche Marktwert ist. Mhm. Ja, und wenn man keinen Preis als Verhandlungsbasis angibt, sollte man sich, glaube ich, auch nicht über unverschämt niedrige Angebote beschweren, weil man hat's ja provoziert in gewisser Weise.
Mein gut, dafür gibt's ja gerade bei eBay, wenn man da so Preisvorschläge zulässt, kann man ja auch einstellen, Preisvorschläge unter Betrag X automatisch ablehnen. Also wenn man dafür 200 was einstellt und einer bietet 30, kann man das dann halt.
Ich das dann auch ein bisschen blöd finde, wenn der Preisvorschlag, weiß ich, so 50 Cent unterm Sofortkaufpreis wert liegt. Ich aber denke, ja, das hat sich jetzt aber gelohnt, dass man hier Preisvorschläge machen kann.
Solche gibt's auch, ja.
Ja.
Jess, du wolltest dem was sagen?
Nee, ich hab so ziemlich alles gesagt. zu diesem Thema. Ich hoffe, wir haben die Leute jetzt ein bisschen auch bisschen etwas auf den Weg gegeben, für dass sie eventuell nicht die gleichen Fehler begehen wie zum Beispiel ich, wo ich anfing zu sammeln. Und ja,
ich glaube, eine Grundregel ist ja wirklich, wenn man irgendwie gebraucht was kauft vom privaten Händler, erstmal ordentlich kommunizieren, wirklich nachfragen, wie der Zustand ist, vielleicht noch nach zusätzlichen Bildern fragen.
Ja, die Beschreibung genau lesen.
Beschreibung genau lesen und Bilder genau angucken, wirklich alles klar regeln, weil ich habe auch schon gehört von wegen, weiß ich, das war glaube ich auch bei Facebook, ich weiß nicht mehr, wer es jetzt genau war hier, da war irgendwie zwei Overlords, G1 Overlords zu sehen auf dem Bild, wurde aber halt nur einer geliefert und dann hieß es doch, ich dachte, das wären zwei Figuren, weil waren noch zwei auf dem Bild zu sehen. Ja, also wer hat jetzt recht? Derjenige, der sagt, ich verkaufe G1 Overlord, oder derjenige, der gesehen hat, der halt zu Recht gesehen hat, oh, da sind zwei auf dem Bild, bedeutet logischerweise, da werden zwei angeboten.
Ja, da sollte man auf jeden Fall in die Beschreibung nochmal genau reinschreiben, was steht denn genau zum Verkauf.
Ja.
Und wenn auf den Fotos halt Sachen mit drauf sind, die nicht mit zum Verkauf stehen, sollte man das auch nochmal explizit irgendwo erwähnen, weil normalerweise, wie du gesagt hast, geht man davon aus, was ich auf den Bildern sehe, ist das, was ich kaufe. Ist halt nicht immer so, gerade wenn man irgendwie nochmal irgendwie so Sachen zum Größenvergleich daneben stellt oder im Hintergrund halt noch irgendwas steht. Da kann man dann schnell reinfallen. Und gerade wenn man auf eBay unterwegs ist, wo dann hier mit Käuferschutz und Schiedsgericht und was weiß ich, dass es da alles inzwischen gibt, kann sich sowas dann eine Weile hinziehen. Ja.
Ja. Ja. Ja, auch wenn man selber reinstellt, die Preise halt immer realistisch kalkulieren. Weil das ist ja natürlich auch wieder das Phänomen. Beispiel, weiß ich, man hat hier eine Titans Returns Deluxe-Figur. Der Verkäufer denkt sich, naja, wenn man die hier im Laden gekauft hätte, da hätte die ja bei Toys R Us 27 € gekostet. Ist überall ausverkauft, kann ich, weiß ich, 35 € für verlangen. Und der Käufer denkt sich, ach, hätte ich das bei Kapau im Sale gekauft, waren das keine 20 €. Ja, 15 € würde ich dafür zahlen. Und dann ist man da schon ein bisschen auseinander. Also, wie gesagt, immer so ein bisschen mental so auf die Gegenseite hineinversetzen und sich fragen, okay, wie viel würde ich für diese Figur, die ich verkaufen will, ausgeben, wenn ich die jetzt haben wollen würde.
Ja. Und was man auch noch beachten muss, gerade wo wir von Preisen reden, ist Versand. Ist er mit drin oder ist er nicht mit drin? Weil gerade bei amerikanischen Seiten und auch bei amerikanischen so Tausch-Facebook-Gruppen oder sowas ist in mittlerweile 99% der Fälle der Preis inklusive Shipping, in Klammer auf, in den USA, Klammer zu. Mhm. Also wenn da steht, was weiß ich, $50 shipped, da ist es in der Regel okay, für $50 verschickt das innerhalb der USA. Mhm. Und also da immer nochmal nachfragen, während es hier bei uns in Deutschland eigentlich der Normalfall ist, dass im Preis der Versand halt noch nicht mit drin ist und der dann extra oben drauf kommt. Aber da muss man halt auch immer genau drauf achten. Und dann auch, sollte man sich auch überlegen, okay, wenn ich jetzt, was weiß ich, in den USA für $500 den ungeöffneten G1 Optimus Prime kaufe, will ich das Ding dann wirklich unversichert mit USPS schicken oder lege ich lieber nochmal $20 drauf und sage, okay, dann doch lieber versichert.
Genau.
Auch wenn ich dann Gefahr laufe, dass es vielleicht beim Zoll landet, aber...
Ja, grundsätzlich Versand auch, weiß ich, über Kleinanzeigenkäufe und ähnliches, auch auf jeden Fall vorher abklären, wie wird es versendet, mit welchem Lieferdienst und ist das halt wirklich versicherter Versand mit Sendeverfolgung oder nur als Päckchen oder als Maxi-Brief, wenn es halt sehr klein ist, weil da können sich Leute natürlich auch ärgern, wenn der Verkäufer halt sagt, oh, hier kann ich ja mal 2 € sparen, verschicke ich als Maxi-Brief und dann kommt das nie an und dann freut sich der Käufer natürlich nicht so, wenn nichts ankommt und er davon ausgegangen ist, dass das hier mit Sendeverfolgung geschickt worden wäre. Mhm. Also da auf jeden Fall vorher nochmal fragen und klar abklären, womit es verschickt wird, beziehungsweise wenn man eine Kleinanzeige aufgibt, auch sofort mit reinschreiben, womit man versendet und was man anbietet und der Käufer soll dann im Idealfall sagen, womit er es verschickt haben möchte, welchen Preis er zahlen möchte. Mhm. Ja. Und das Thema Zoll, ja.
Ja. Nee, sag.
Ich wollte dann direkt zum Thema Zoll überspringen.
Ja, also nur nochmal zum Thema Versand, also da, wie du gesagt hast, es gibt welche, die sich am Versand da auch gerne mal gesund stoßen wollen. Also ich hatte es jetzt auch schon 2-3 Mal, dass ich mehr Versand bezahlt habe, als der Versand dann tatsächlich gekostet hat. Mhm. Also da habe ich dann auch schon 1-2 Mal Geld zurückverlangt. Und gerade was, wenn es halt wirklich Sammlersachen sind, da bitte nicht am falschen Ende sparen. Also mir ist mal, ich glaube, ein G1 Skylinks, den ich auf eBay gekauft habe, ist irgendwo zwischen hier und USA verloren gegangen und leider unversichert. Damals wusste ich es nicht besser. Also Ja, deswegen, also da bitte nicht am falschen Ende sparen. Also lieber die Versandversicherung und das Tracking dann noch mitnehmen, gerade wenn es etwas teurere Sachen sind. Ich meine, klar, wenn man für $5 die Figur irgendwo kauft, da zahlt man jetzt keine $50 dann mit Versand und Tracking, aber es sollte irgendwo im Verhältnis stehen.
Ja, und immer bedenken, im Grunde ist der Käufer für das Versandrisiko verantwortlich. Man muss dem Käufer aber die Option geben, womit er es versendet haben möchte. Also wenn der Käufer gesagt hat, hier, ich brauche kein Tracking, ich Päckchen reicht und dann kommt es nicht an, dann ist erstmal grundsätzlich der Käufer schuld, ja.
Aber das sollte man schriftlich haben, nur für alle Fälle.
Ja, ja, also nicht per Telefon, sondern immer schön den Chatverlauf speichern und das darüber klären.
Ja, Thema Zoll wolltest du noch was sagen.
Genau, Thema Zoll, das ist ja auch immer so eine Sache. Man sieht irgendwas, weiß ich, bei ebay.com oder so, irgendwo im ausländischen Seiten, alles super günstig. Denkt sich, boah, nur einen halben Preis von dem, was ich hier zahlen würde. Ja, und dann kommt der Zoll. Dann zack, war es nicht mehr so günstig. Ja, da sollte man auf jeden Fall immer mit einkalkulieren, weil da gibt's ja halt auch Zollrechner. Weil das ist ja teilweise auch eine etwas seltsame Geschichte, wie das irgendwie bei Figuren berechnet wird. Ich glaube, irgendwie menschenähnliche Figuren werden anders berechnet, als wenn sie nicht menschenähnlich sind, was ich auch nie so ganz verstanden habe.
Ja, und man muss unterscheiden, es gibt einmal Zoll und es gibt einmal Einfuhrumsatzsteuer. Zoll variiert, beziehungsweise manchmal muss man ihn auch gar nicht zahlen, aber Einfuhrumsatzsteuer musst du in der Regel zahlen, so ist denn beim Zoll aufschlägt. Und das ist halt die normale Mehrwertsteuer, also 19%. Und was auch wichtig ist, es gab ja lange Zeit Streitereien darüber, Versandkosten, werden die mit einberechnet quasi in das, worauf dann 19% erhoben werden oder nicht. Da konnte man Glück haben, wenn der zuständige Zollbeamte das etwas lockerer gesehen hat. Aber inzwischen ist es eigentlich universell so, dass also die Versandkosten mit reinzählen. Das heißt, wenn ich was für $50 kaufe, es kommen nochmal $30 Versand drauf, dann wird meine 19% Einfuhrumsatzsteuer auf die $80 berechnet und nicht auf die 50.
Ja. Also. Ja, sonst könnte man ja einfach mit dem Verkäufer das abhandeln und sagen, hier, 1 Euro Kaufwert, 100 Euro Versand und jetzt zahle ich nur für 1 Euro die Einfuhrgebühren. Also, ja, da lassen die sich ja leider auch nicht lumpen. Und der Freibetrag ist ja auch gesunken, glaube ich. Der war ja mal bei 25, jetzt ist er, glaube ich, bei 22.
Korrigiert mich. Ich glaube, irgendwie sowas, paar 20, ja.
Ja, will ich meinen. Also ich glaube, unter 22 muss man halt erstmal nichts zahlen. Wichtig, oder was immer sehr hilfreich ist, wenn man dem Verkäufer nochmal so die Info gibt, dass er bitte den Preis irgendwie außen an der Verpackung befestigen soll in so einem separaten Umschlag, weil dann kann der Zoll halt auch einfacher feststellen, wie viel das wert ist, was da drin ist. Weil manchmal müssen die das halt aus der Packung nehmen und dann googeln die das und dann finden die da den teuersten Eintrag auf eBay, den sie finden zu diesem Artikel. Und zack, ist der Zoll mal das Zigfache. Das hatte ich bei auch einer Takara Legends Figur, bei dem Blur war das, glaube ich. Da hatte ich ein gutes Schnäppchen gemacht, irgendwie für 35 inklusive Versand, oder nicht, ich glaube 40 war das inklusive Versand, war zu einer Zeit, wo der überall ausverkauft war. Und dann landet der beim Zoll und dann sollte ich da nochmal 40 Euro Zoll für zahlen. Wo ich gedacht habe, okay, da frage ich mal sicherheitshalber nochmal nach, wie die das berechnet haben. Weil meines Wissens nach ist Zoll keine 100%. Und dann musste ich gar keinen Zoll mehr zahlen. Das war interessant gewesen.
Gut, bei vielen, ich glaube bei Amazon.com und auch bei eBay.com ist teilweise jetzt auch die Option mit drin, dass die Zollgebühren quasi direkt bei Kaufabwicklung mitberechnet und mitbezahlt werden. Also da muss man sich dann keine Gedanken mehr machen. Aber gerade wenn man es von privat kauft oder von diversen Online-Shops, dann muss man leider damit rechnen, dass da der Zoll noch drauf kommt. Ja,
ja. Aber das finde ich auch bei Amazon.com sehr schön, dass die jetzt da ihr den Gesamtpreis schon direkt zeigen und man auch direkt sieht, okay, kommt's durch oder kommt's nicht durch. Also ja, dadurch lohnen sich halt auch so Deluxe-Figuren und sowas, alles, was man vielleicht unter $20 so kriegt. Ja.
Und was man noch bedenken sollte, weil wir vorhin ja auch Kapow Toys gesagt haben, Kapow Toys ist in England. Noch ist England Teil der EU, also kein Zoll. Ab wann ist es jetzt? März? Vielleicht? Möglicherweise? Sind sie?
Wer weiß.
Wer weiß, genau. Aber möglicherweise sind sie ab März nicht mehr Teil der EU. Das heißt, wenn ihr vorhabt, noch was bei Kapow Toys zu kaufen und keinen Zoll zahlen wollt, dann wäre jetzt wahrscheinlich eher die Zeit, weil durchaus möglich, dass es dann ab März deutlich teurer ist. Aber
tja, ab 100 Euro kostet das auch kein Versand mehr momentan. Also wir wollen wohl nochmal ordentlich Umsatz mit dem Rest von Europa machen, solange sie noch Teil davon sind.
Ja, gut, weißt du ja genau, warum Smith Toys so plötzlich in Deutschland erschienen ist, 2 Monate vor dem ursprünglichen Brexit-Termin damals. Also.
Ja, aber kommen die nicht aus Irland, Smith Toys?
Die kommen ursprünglich aus Irland, aber die haben ein großes Geschäft in England. Also
okay.
Und gerade als noch sehr offen war, wie das jetzt mit der neuen Grenze ist, jetzt Nordirland, Irland und irische See und England, glaube ich, hat man gedacht, okay, dann ziehen wir unsere Pläne in Europa zu expandieren, dann doch lieber ein bisschen vor.
Ja, da wird doch jetzt hier wie zwischen Nord- und Südkorea so ein Streifen eingerichtet.
Nur ohne Landminen, ja.
Genau. Mal sehen, vielleicht.
Hoffentlich.
Ja, so halber Streifen, halber Kilometer, so entmilitarisierte Zone und dann die Mauern und Stacheldraht auf beiden Seiten mit dem Wachturm.
Ich glaube, unser Dauergast John Paul Boof hat sich ja auch schon den irischen Pass gesichert inzwischen. Oder wollte er zumindest.
Ja.
Ja, dann ja, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, also gerade wenn man ältere Sachen kaufen will, also die meisten Online-Shops haben ja in der Regel nur die Sachen, die jetzt gerade aktuell sind, so ich sag mal aus den letzten 12 bis 18 Monaten, schätze ich mal. Mhm. Manche haben auch noch gerne mal so ein paar extra Dinge, wo sie so Loose-Figuren verkaufen. Gerade der Gerhard Camaro hat da ein relativ großes Angebot. Aber normalerweise, wenn man ältere Sachen, also gerade so G1, Beast Wars etc., dann bleibt in der Regel, glaube ich, nur eBay und eBay-Kleinanzeigen. Weil, oder fällt euch da sonst noch was ein?
Ehrlich gesagt auch eher dann eBay, weil eBay ist bei mir immer die letzte Fahnenstange für Transformers allgemein.
Ja. Na gut, Facebook und Foren und so wären dann vielleicht noch eine Möglichkeit.
Da auch, das auch noch, klar, aber so von den, in Anführungsstrichen, professionellen Plattformen ist es eigentlich dann nur noch eBay, also.
Ja, es gibt noch hood.de, dieses nachgemachte eBay, wo es nie irgendwas gibt.
Das gibt's noch? Ich dachte, die wären schon lange pleite.
Also die Seite existiert zumindest noch. Ich bin gerade auf der Seite, ich gebe mal Transformers ein und ja, DVDs, T-Shirts. Also, ja, ich glaube, hier findet man jetzt keine Schnäppchen. Ich glaube, das sind einfach nur irgendwelche Geschäfte, die ihre Standardlinks hier nochmal hin verlinkt haben.
Ja, wahrscheinlich. Gut, dann fällt mir jetzt grundsätzlich nichts mehr ein. Also ich hoffe, wir haben dem angehenden Sammler oder dem unerfahrenen Sammler ein paar Tipps geben können. Und ja, falls euch noch Sachen einfallen, die wir hätten erwähnen sollen oder was ihr noch wisst, Tipps und Tricks, Schnäppchen, schreibt sie gerne in die Kommentare.
Genau, wo kriegt man die besten Schnäppchen? Ja. Wo kriegt man Siege Skywarp her?
Ja, wenn ihr Magmatron einen persönlichen Gefallen tun wollt, dann schickt uns alle Quellen für Siege Skywarp. Genau. Ja. Sortiert nach Preis, bitte.
Ja, bitte. Aufsteigend.
Ja. Inklusive Versand oder ohne?
Inklusive Versand. Okay. Minziert in Boxbett.
Ja, sowieso. Mit 1A Boxqualität, ne?
Also, ja, bitte, keine angestoßenen Kanten nicht.
Ja.
Ich kann ein gutes Gefühl haben, wenn ich den Karton aufreiße und wegwerfe, finde ich das ja schon vorher kaputt.
Ich bevorzuge es, einwandfreie Kartons wegzuschmeißen, ne? Nicht die eingedetscht. Ja, genau.
So, irgendwie so was total Dekadentes. Jemand, der sich ein 1A Kartons kauft, nur um sie dann aufzureißen. So.
Es würde mich nicht wundern, wenn es Leute gibt, die genau darauf stehen. Ein Mint noch original verpackter, in Plastik eingeschweißter G1 Megatron. Ratsch.
Auf. Ja, ich überlege gerade, war das bei den Simpsons oder so, wo einer irgendwie, weiß ich, das Superman Nummer 1 Heft hatte, um sich damit irgendwie Zigarre anzuzünden.
Ja. In irgendeiner Big Bang Theory Folge war das doch, wo der da so eine signierte Wesley Crusher Figur aus der Star Trek Next Generation hatte und dann plötzlich der Brent Spiner um die Ecke kam. Ach, kennst du die Dinger noch? Ratsch, reißt das Ding einfach auf.
Ja. Das kann schon wehtun, ja.
Ja. Wobei ich immer noch sage, Leute, die ihre Figuren niemals auspacken, die sammeln ja eigentlich die Packungen, nicht die Figuren, die drin sind. Also
Box-Collector, keine Sack-Collector.
Ja. Ja.
Also aber das kann auch nachvollziehen, wenn man sie vielleicht zweimal kauft, aber wenn ich irgendwie eine Figur habe, die ich vielleicht noch nie physisch in der Hand gehabt hatte und wenn es ja noch ein Transformer ist, der ja zum Transformieren da ist, dann schwer nachzuvollziehen. Also ich kann so bei G1-Figuren vielleicht noch nachvollziehen, die man so als Kind hatte, wo man eh schon weiß, wie die funktioniert. Aber so bei ganz neuen Figuren und die nie auszupacken und nie zu transformieren und so,
das. Ja, das verstehe ich auch nicht.
Aber würde mir doch irgendwie was sehr fehlen, ja.
Gut, aber das soll jeder halten, wie er will. Also.
Ja, genau. So viele gibt's davon, glaube ich, auch gar nicht, oder? Die meisten werden die sich dann zweimal kaufen, einmal Inbox, einmal ausgepackt und vielleicht noch eine dritte für die Wertsteigerung zum Weiterverkaufen.
Mhm.
Ja, das wäre vielleicht auch noch so ein Punkt. Ist das eine gute Wertanlage? Antwort nein.
Nee, definitiv nicht. Es mag mal diese eine Figur geben, die man aus Zufall billig kauft und die dann, weil sie sehr selten oder sehr beliebt ist, dann doch viel Geld wert ist, aber das ist dann wirklich ein Glückstreffer, ein absoluter Zufall. Also wenn ihr auf Wertsteigerung aus seid, dann holt euch einen guten Finanzberater und kauft kein Spielzeug.
Ja, also Bei vielen Figuren hat man vielleicht noch das Glück und kann sie nach 5 Jahren oder so für 10% mehr oder so im besten Fall verkaufen. Im allerbesten Fall, aber da kann man sich auch wirklich überhaupt nicht drauf verlassen. Vor allem nicht heutzutage, wo es so viele Sammler gibt. Das ist ja nicht mehr wie in den 80ern, wo solche Figuren zu 99,9% in Kinderhände gehen und dann kaputt gespielt werden, weil aktuelle Figuren, nee, das sind keine Wertanlagen. Also
ja, gerade weil die ist ja auch so breit aufgestellt ist, auch mit den Third-Party-Figuren gibt es ja so viele inzwischen. Also der Wert liegt ja immer in der Seltenheit und seltene Figuren. Also ja, von vor 1990 oder nach 1990 gibt es nicht so viele seltene Figuren.
Ja, und vor allem Third-Party-Figuren, die, wenn sie rauskommen, ja oft so State-of-the-Art sind und doch mal ziemlich teuer sind und dann ein paar Jahre später verlieren die oft auch gern massiv an Wert. Also so die ersten Third-Party-Figuren, die so rausgekommen sind. Also vielleicht gibt's da so ein paar Sammlerstücke, aber ich würde so sagen, die meisten von denen sind doch, ich würde mal sagen, so mindestens 30% günstiger jetzt auf dem Zweitmarkt. Also ich habe zumindest kaum welche gesehen, die wirklich im Wert gestiegen sind, einfach weil halt, ja, so ein Third-Party-Devastator, nachdem es halt einen offiziellen gab und dann noch 5 andere Third-Party-Devastator, die nochmal besser sind, dann ist die Nachfrage natürlich nicht mehr so groß, ja.
Irgendwie nicht, ne.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alle Themen soweit angeschnitten, ne?
Ja, so wie schon gesagt, wenn wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, dann gerne in die Kommentare. Sammelt ihr Mint in Box oder nur Loops?
Mint in Sealed Box?
Mint in Sealed Box, Mint Sealed on Card, ja. Mint on Card.
Es gibt ja auch Leute, die ihre Zimmer mit so Sealed on Card Dingern behängen. Aber ja,
wobei das schon irgendwie stylisch aussieht, muss ich sagen.
Nee, also freuen uns über eure Kommentare und ja. Falls ihr uns bisher tatsächlich zugehört habt, dann hoffen wir, dass wir euch ein bisschen helfen konnten, ein bisschen unterstützen konnten, dass wir euch vielleicht ein paar Flausen ausgetrieben und ein paar Ideen gegeben haben. Und ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Magmatron, Jess, danke, dass ihr da wart.
Immer gerne.
Jo, immer gerne. Und
ja,
ja. Gerne neue Vorschläge für die nächste Sendung, gerne.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Und ja, auch gerne mal wieder ein paar Gastsprecher. Hatten wir jetzt auch schon ein paar Sendungen nicht. Wenn ihr Lust habt, mal wieder mitzumachen, würden wir uns freuen. Speziell, wenn ihr mit einem guten Thema daherkommt. Und ja, ansonsten hören wir uns dann in 2 bis 3 Wochen, sage ich mal, wieder. Ne?
Mhm, genau.
Dann euch allen einen schönen Start in die neue Woche.
Jo, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.